Maurice Bunte Welt, dein Podcast mit coolen Talkgästen mit Maurice G.
Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ich freue mich natürlich auch heute wieder, dass ihr zuhört. Bei uns ist heute der 1. Mai. Ich sitze hier in meinem Laden mit genug Sicherheitsabstand, habe den, den krassesten, hübschesten Security-Typen von Berlin hier, sage ich jetzt mal so salopp. Natürlich hat er ein bisschen mehr zu bieten. Er ist eine Mischung aus David Statham und Vin Diesel, glaube ich, fährt ein aber viel geileres Auto, aber ist auch, finde ich, viel, viel witziger. Also wir lachen viel, viel mehr. Ich grüße dich. Hallo René.
Murmel, grüß dich mal lieber. Wie geht's dir?
Du bist, glaube ich, der Einzige, der noch Murmel sagt. Ja, mir geht's super. Mir geht's super. Ich habe dich heute hier zu mir eingeladen und ich bin auch froh, dass du da bist, weil wir ein bisschen über deinen Job, dich und unsere Beziehung sprechen wollen. Hört sich auch gut an, ne?
Frau Süß, wir beiden. Ja, merkst du schon, wenn ich als Einziger noch Murmel, wie lange heißt du jetzt nicht mehr Murmel? War ein Künstlername von dir. Er heißt eigentlich Maurice, aber Murmel, Maurice ist ja sehr naheliegend.
Ja, das ist lange, eine lange Geschichte. Wie lange mache ich das schon nicht mehr? Ich glaube, seit letztes Jahr Juni.
Ist nicht lange, den kriegst du nicht weg, den Namen.
Ich hoffe doch. Das hat ja auch einen Grund. Also ich habe den ja weggenommen, weil das tatsächlich so ist, dass ich unterwegs war auf der Straße und auf dem Karneval der Kulturen. Und dann wurde ich wirklich über die Straße Murmel gerufen. Und das war mir irgendwie unangenehm, weil ich dann so dachte, so jetzt wirst du bald 40 und du heißt immer noch Ratte, wie so ein alter Punk. Und ja, da dachte ich, ein bisschen seriöser wollte ich das mal machen. Und
Maurice passt auch sehr zum Künstler, muss man auch dazu sagen.
Ja, ne? Ja, ist ein schöner Künstlername, finde ich auch.
Ich muss dich aber korrigieren, der heißt nicht David Statham, der heißt Jason Statham.
Ja. Ah, okay.
Sieht aus wie der dicke Cousin von ihm, aber ist okay. Ja, ist okay. Das passt. Alles super. Ja. Ich muss mir das öfters anhören, alles gut.
Echt? Ja, das wollte ich jetzt so nicht sagen. Cool. Und wie der dicke Cousin siehst du auch nicht aus.
Stimmt. 3 Monate kein Fitnessstudio, hast recht, ich habe abgenommen. Ach, das gut. Man baut ab, Alter.
Ja, aber du siehst mega gut aus und das kriegen wir auch immer wieder bestätigt. Du bist, oder anders, wir kennen uns jetzt seit, wie ich festgestellt habe, 5 Jahren.
Fast 6 Jahre, meint man das. Also irgendwie so.
Fast 6 Jahre.
Wir haben ja festgestellt, dass wir vor 5 Jahren gemeinsam auf einem Konzert waren.
Ja.
Und ich glaube, irgendwie entweder ein paar Monate davor oder ein Jahr davor haben wir uns kennengelernt.
Ja.
Durch eine, ja, denn aus unserem Leben geschiedene alte Bekannte.
Genau.
Durch sie eine, lebt noch, aber sie ist einfach aus dem Leben geschieden.
Aus unserem Leben ist sie raus, aber ist eine alte Bekannte. Genau, darüber haben wir uns kennengelernt und dann waren wir irgendwann bei Gestört, aber geil.
In, bei, was haben wir gesagt?
Frankfurt oder
richtig tiefes Dunkeldeutschland. Ich dachte mir echt, solche Menschen bist du im Fernsehen, aber tatsächlich RTL 2 hat wirklich ihre Kundschaft in real. Also das ist echt.
Ja, es ist tatsächlich so, dass dort möchte man nicht tot über den Zaun hängen, haben wir festgestellt.
Aber faszinierend. Also guck mal, also ich muss echt sagen, die Jungs, gestört aber geil, ich feiere die Jungs heute noch.
Ja.
Wo die ein bisschen sehr kommerziell geworden sind. Ich feiere damals eigentlich ihre YouTube-Geschichten mehr. Also trotzdem machen sie geile Musik. Du musst dir ja vorstellen, die stellen sich ja, glaube ich, 1,5, 2 Stunden, nicht mal 2 Stunden hin, legen ein Set auf, was jeder eigentlich schon kennt und es kommen. Ja. Die Halle war voll. Also wenn es 5 oder 10.000 Menschen waren, dann wird das definitiv so gewesen sein, so weißt du.
Das
und die hören eigentlich ein Playback an. Also klar, legen News auf und das ist auch immer dasselbe, aber im Endeffekt kannst du das Ding auch runterladen oder downloaden oder was weiß ich was, ne? Also oder kaufen oder etc. Ne?
Ja.
Also, Props an Jungs an dieser Stelle auf jeden Fall, ja.
Auf jeden Fall. Das, was ich halt fast, also das war, glaube ich, der erste Moment.
Mhm.
Oder anders, es gab ja mal eine Zeit, da wollte man unbedingt halt bekannt sein. So, also die gab es bei mir halt auch, ne? Ja. Da wollte ich unbedingt
Fame
und Fernsehen und das alles. Und das hat ja zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen geklappt. Und das war der erste Moment, wo ich mich geschämt habe, dass ich das wollte und dass ich das dann auch hatte. Weil wir hatten ich übertreibe jetzt mal, wir waren vielleicht 10 Leute Backstage neben der Bühne.
Mhm.
Und ich hätte gerne von dem Konzert so 500 rübergenommen, damit die Luft kriegen. Weil die Halle war so voll und so eng gepresst, dass wir wirklich
Also der Backstage, ein VIP, hatte nicht einen VIP-Status, der haben sollte.
Nein,
also, aber was ein durchlaufender Posten, irgendwie kommt alle rein hier irgendwie.
Genau, noch. Aber wir hatten halt viel Platz und ich konnte dort tatsächlich tanzen mit einer Flasche Rum in der Hand und hatte Kilometer Platz zum Tanzen gefühlt. Und vor der Bühne am Zaun haben die Menschen sich platt gedrückt.
Aber was war jetzt geiler, dass du nicht mit den anderen Menschen in der Menge warst oder dass du alleine hinter der Bühne? Also beides hat seinen Vorteil.
Das hat alles seinen Vorteil, aber ich dachte mir dann schon so, an, Alter.
Es ist auch die Frage, warum willst du Fame? Ne? Willst du Fame eigentlich, weil du Kohle willst, oder willst du Fame einfach, weil du Ego-Problem willst du nicht nennen, aber willst du Fame, weil du einfach sagst, ey, so müssen mich ganz viele Menschen kennen. Viele Menschen setzen ja auf Fame eigentlich so für Bekanntheit und Geld gleich. So,
ja, es, ich glaube, das ist einfach auch, weil man das noch nicht kannte. Ne? Man sieht das halt immer. Mhm. Wir hatten uns ja jetzt auch im Vorfeld beide schon unterhalten. Wir haben uns ja ein paar Sachen auch vorbereitet. Zu denen kommen wir ja gleich. Und du hast ja auch erzählt, auf dem Konzert haben wir dann Northern Light kennengelernt.
Ja.
Die Helden unserer Jugend.
Genau.
Und ich war dann eher erschüttert. Und das ist halt ganz oft so, ne? Wir sehen halt, Mann, diese krassen Leute und wollen vielleicht diesen Fame.
Ja, und dabei ist es ein ganz sympathischer Typ und der ist ganz bescheiden und.
Ja, auch das, aber auch optisch, wir hatten kein Gesicht dazu. Da steht ein sehr blasser Mensch mit
weißen Ansatz.
Mit weißen Ansatz, ja, also und Augen wie ein Waschbär, ja, so Augenringe, weil er halt ackern muss, immer noch wie so ein.
Er könnte auch
Eismann sein.
Eismann, er könnte jetzt auch ein Hemd von Kick anhaben. Beim
ja, oder Fleischer sein.
Fleischer sah er nicht. Nee, nicht Fleischer.
Also diese blasse
Haut. Er hat eher so den Job gehabt, scheiße, 40 Stunden Woche Nachtarbeit. So
ja,
den,
genau.
Den Look durch. Hat er auch gehabt.
So genau, ja. Er war so ein bisschen durch.
Ja. Und er sah durchaus auf jeden Fall.
Er sah durchaus. Und was ich halt meine, ist einfach, man denkt immer, boah, geil. Mhm. Und dann guckt man hinter die Kulissen. Und das haben wir dann auch im Laufe der Jahre auch zusammen sehr oft erlebt. Mhm. Dann guckt man hinter die Kulissen und dann sieht man es doch nicht so geil. Und ich glaube, der Fame-Wunsch von mir war tatsächlich dieses, boah, Glamour, wie geil. Mhm. Egal, wo du hingehst, die Leute erkennen dich. Aber du siehst nicht den Nachteil. Und
also meine Einstellung zum Fame ist so, ich will die Kohle haben vom Fame, aber nicht Fame sein.
Das ist jetzt heute. Das ist heute.
Ja, genau, also man merkt so, okay, also man hatte die, oh, ich will das. Und im Endeffekt willst du eigentlich einen Wohlstand und keine, also wenn du, meiner Meinung ist, wenn du Bekanntheit haben möchtest, dann musst du die auch irgendwie als Markt nutzen, um dein Produkt zu platzieren.
Genau.
Lass es jetzt die geleistete Stunde in meiner Sicherheitsbranche sein oder lass es halt deiner Kunst und dein Tattoo-Studio sein oder deine Künstler sein, die du vermarktest halt so. Du produzierst halt beim Content und darüber erreichen die Leute dich so.
Genau.
Und damit kannst du halt was verkaufen. Aber es gibt halt Menschen, die sagen so, oh, ich will Fame sein und so und einfach so, die Leute müssen mich lieben und ich muss rein und keinen Eintritt zahlen im Club und die Flasche muss umsonst sein, Flasche mit Licht und so, wow, voll toll und so.
Ja, und danach gehst du nach Hause und bist nix, ne? Und das ist das, was ich meine. So, das haben wir ganz oft erlebt. Also, wir waren ja auf Convention, wo ich als Moderator war oder auch die damalige Bekannte mit auf der Bühne stand. Wir sitzen in der Jury und nach außen denken die Leute, boah, geil, was machen die alle? Boah, wie krass, wo voll, sind die überall?
So toll,
und dann und dann kommst du da hin oder das heißt Autogrammstunde in Dresden, ich erinnere mich. Mhm. Dann fährst du dorthin und dann stehst du in so einem Laden und denkst, das machst du jetzt gerade nicht wirklich, ja? Und dann guckst du dir die Leute an und denkst so, oh mein Gott. Und andere Menschen stehen da und lächeln dich so an, wie wir früher den von Northern Light angelächelt haben.
Ich glaube, irgendwann merkst du auch so im Endeffekt, klar, du willst deine Arbeit, deine Kunst oder irgendwie dein das, was du irgendwann mal produziert hast, irgendwie so den Menschen zeigen. Und dann ist es eigentlich nicht mal das, worauf du stolz bist, du selbst, sondern einfach so, ey, ich habe was geschaffen. So, weißt du? Also, kann auch Musik sein, so, weißt du? Aber viele Leute denken so, ich will mich als Persönlichkeit vermarkten. So. Und ich finde das so eigentlich so, ja, es ist schwierig. Also
genau, ist ein schwieriges Thema.
Also machst du das jetzt nur, weil du ein Ego-Problem hast, sagst, ey, ihr müsst mich alle lieben? Oder machst du es eigentlich so, sagst du, ey, ich habe was voll Tolles, was ich euch zeigen will und darauf bin ich stolz, ne?
Aber das musst du erstmal erkennen.
Ja.
Das ist halt so die Frage.
Genau, das ist ein Prozess halt, ne?
Das ist ein Prozess. Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich halt zu dem Zeitpunkt, muss man auch sagen, ich bin halt auch in ein Loch gefallen. Also ich war ja vorher, halt ja so weit wie Sport gemacht. Und
siehst auch richtig sportlich aus.
Immer noch, natürlich.
Geiler Typ auf jeden Fall.
Ja. Oder nicht.
Ich kriege hier das Testosteron quer über die 1,50 Meter Abstand rüber.
Ja, die strahlen hier so. Ja. Das war vielleicht meine Jugend aus der DDR und Tschernobyl. nein, aber was bei mir halt wirklich war, ich war Sportler, ich hatte meine Anerkennung irgendwie auch vor mir selbst halt. Ja. Dann war ich krank, war kein Sportler mehr und ich war für mich nichts mehr wert, weil ich bin dann halt auch anders durchs Leben gegangen, ne? Du bist halt, du kennst das ja selber, du machst Sport, du siehst, du nimmst zu, rechts, links kommt mal einer vorbei und
sagt, Mensch, siehst du gut aus. Andere Haltung, genau.
Kriegst immer mal einen Spruch und plötzlich siehst du aus wie ein Lutscher, hast ein Herzproblem, weißt du, und als Tätowierer war ich ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so gut.
Ja.
Ja, ich hatte vielleicht Glück, dass ich die richtigen Leute kennengelernt habe. Ich war noch nicht lange genug dabei, das heißt,
das ist eine Entwicklung.
Genau, irgendwie hat es halt gefehlt und dann dachtest du, okay, jetzt öffnet sich eine Tür, da springe ich doch mal rein.
Ja.
So, und dann habe ich die natürlich dann auch irgendwann ganz schnell wieder geschlossen, weil ich dann auch schnell festgestellt habe, das möchte ich doch nicht. Mhm. Heute würde ich auch lieber das Geld nehmen. Ich habe auch eine gewisse Bekanntheit, die ich mag, also mit der ich umgehen kann,
ja,
wenn mich Leute sehen, aber nicht, weil ich im Fernsehen irgendwie war oder weil ich bei Berlin Tag und Nacht mitgespielt habe oder weil ich keine Ahnung was habe, sondern weil sie halt sagen, ey, der macht ein geiles Bild. Also ich produziere was, ja, was die Leute mögen. Und darüber, also da kommt man mit dem Fame schon wieder klar.
Ist auch eine andere Kundschaft. Er hat ja zweit auch ihre Kundschaft, die Leute, die das mögen, was da im Fernsehen gezeigt wird. Ja. Aber ich glaube, das bist nicht du. Du bist halt einfach so Künstler, Tätowierer und ich werde es jetzt nicht sagen, aber du kannst eher darauf stolz sein, auf deine Kunst und auf das, was du dir angeeignet hast die letzten Jahre, anstatt so Impro-Schauspielerei auf.
Also ja, als Stehlampe bei RTL 2, ja, sag's ruhig.
Drittklassigen Fernsehsender, deren Namen ich jetzt nicht nennen wollte.
Ich habe damit kein Problem.
Übrigens, du hast hier was, du hast hier was, wie heißt das? Don Papa rum.
Ja, ich habe für uns ein bisschen was kredenzt. Und zwar, wir beide lieben Alkohol und Zigarren, aber nicht jetzt als Suchtmittel, sondern
als Genussmittel.
Als Genussmittel, ja, genau. Und dann habe ich
also klar, es gibt schon nichts Geileres, als morgens um 5 Uhr nach dem Wachwerden erstmal Whisky und eine Zigarre, aber wenn du es täglich machst, du suchst, wenn du es genießt, ist was anderes.
Genau, und heute ist 1. Mai. Da
ist Feiertag, warum arbeiten wir denn?
Tag der Arbeit. Ja. Tag der Arbeit, wir feiern das halt mit ein paar schönen Rum. Also wir haben so kleine Flaschen. Mhm. Das sind so Proben und zwar, die kosten auch Geld, die kriegst du leider nicht gratis. Aber du kannst halt dann mal durchtesten, was dir vielleicht dann gefällt. Und ähnlich habe ich das mit Zigarren gemacht. Ich habe ein paar Zigarren mitgebracht. Wir haben uns schon was rausgesucht und zünden uns das gleich mal an. Ich habe dir heute mal das Lochen nahegebracht. Es gibt so verschiedene Zigarrentechniken.
Er meint nicht das Vögeln.
Nicht das. Ich meine die Zigarre lochen. Man kann die cutten. Das kennen die meisten Leute aus dem Fernsehen.
Man kann sie abbeißen, wie Arnold Schwarzenegger
das in kann man manchen machen.
Anderen Filmen.
Ja, das machst du aber nicht mit teuren Zigarren.
Kann man machen, wenn du dekadent bist und Arnold Schwarzenegger bist.
Und Arnold bist, okay, dann kannst du das machen. Ja. Aber der hat auch die entsprechende Gebiss. At the horse.
Der hat einen Kiefer, der könnte das auch schneiden, ja.
Der schneidet das, genau. Ja. Genau, und wir haben die heute mal gelocht, um das zu probieren, wie das so ist. Und
als erstes würde ich aber empfehlen, bevor wir sie lochen und rauchen, müssten wir anstoßen und trinken. Weil du brauchst ja, ich finde, also ich persönlich.
Du brauchst eine Grundlage.
Ich muss klar dazu sagen, ich rauche keine Zigaretten. Das ist für mich ein Suchtmittel.
Ja,
ich bin ein klarer Genussraucher.
Ja.
Aber der Genuss, das Genussverlangen kommt erst so, man kann es so gut wie erklären, so, ich esse zum Beispiel keine Currywurst. Aber ich sage ehrlich, so 4 Uhr morgens. 1,8 Promille im Turm, da schmeckt doch eine Currywurst besser als so. Ne?
Wobei, ich habe mich auch mit dem Thema mal auseinandergesetzt. Ja. Ich weiß nicht, ob du diesen Typen kennst, der bei den Auswanderern war, der Curry-King-Typ da, dieser ist so ein Typ mit einer bunten Brille und sieht das so ein bisschen aus
wie... Das ganz nach RTL 2
gucken, ist, so aus. Ja, glaube, ist auch wieder von da. Ja. Auf jeden Fall ist da so ein Typ, der verkauft nur Currywurst in Amerika, ist damit irgendwie bekannt geworden, der Currymann oder so heißt der. Er hat so einen Oberlippenbart, so sieht so ein bisschen aus wie so ein wie Zorro früher, weißt du, ohne Maske. Und der hat mal gehört, wie wichtig das ist, die richtige Wurst mit dem richtigen Darm und so. Und dann dachte ich, okay, probierst du mal. Muss dir sagen, ich esse gerne eine Currywurst, habe aber leider keine Unterschiede gemerkt, außer schmeckt oder schmeckt nicht.
Ja, es gibt ja, wir haben ja zum Beispiel, du bist ja eher so der Feinschmecker, was Zigarren betrifft. Und ich bin ja eher so der Typ, dass ich mir sage, so
teuer.
Teuer, dekadent, schön im Club hingestellt, Zigarre an, alle verfluchen mich. Feiere ich mehr als den Geschmack teilweise. Ja. Aber das ist so halt einfach in dem Moment der Genuss. Apropos Genuss.
Stoß mal an. Salute.
Und dann gucken wir mal.
Boah, hast du natürlich gleich das Beste aufgemacht.
Ach, das war der Don Papa.
Don Papa, der
ist Rento. Aber süß, oder?
Also, ja, der ist süß und ein bisschen holzig. Und das merkst du
schon. Ich will jetzt nicht schwul klingen und sagen, so, oh, der ist so lieblich. Im Abgang schmeckt so ein bisschen nach Schokolade und gleich kandiert. Aber der ist echt... als wäre da schon Cola drin. Solche plumpe Salz.
Ja. Nee, die Cola würde es jetzt nicht schmecken, aber ich mag den halt auch. Ich habe davon mal eine richtige Flasche weggemacht. Gibt es unterschiedliche Preisklassen übrigens?
Okay.
Ich hatte den mal für 400 Euro die Flasche.
Oh.
Hab dann hier im Laden.
Dieses Reich.
Manchmal. Hab den dann hier im Laden aufgemacht. Damals war das mit meinen neuen Azubis, als sie alle quasi unterschrieben haben, ihre Ausbildung zu machen. Dann habe ich jedem ein bisschen was eingeschenkt und dann stand tatsächlich einer im Raum, der hat das Ding weggeext.
Lass mich raten, du hast sie vorher trinken lassen und dann haben sie unterschrieben?
Nein, die haben das schon vorher gemacht, wir haben dann angestoßen, aber
irgendwie einer... Irgendwie musst du dich ja dazu zwingen.
Pass auf, einer hat das Ding weggeext.
Oh.
Die Flasche war quasi nach 8 Leuten leer, wo ich sie aufgeteilt habe.
Hast du noch vorher erzählt, dass die Flasche 400 Euro
kostet? Nee, das habe ich dann gesagt, als der Typ sich das Ding wirklich reingetrommelt hat.
Okay.
Also mein Mund stand offen.
Mhm.
Und dann meinte ich so, nicht schlecht, jetzt kannst du mal erzählen, 400 Euro hast du dir gerade mal einfach so Ne? Oder ein Teil von 400 Euro, ne? Hast du dir
das
jetzt einfach mal
gut und dir nicht.
Ne? Ihm war es dann unangenehm. Er meinte dann, ich trinke eigentlich keinen Alkohol und wollte nur nicht jetzt hier der Spielverderber sein.
Ja.
Ich so, dann hättest du lieber sagen sollen, dann hätten sich andere noch drüber gefreut.
Du wirst lachen, das erinnert mich an meine erste Geschichte, wie ich meinen ersten Schluck Alkohol getrunken habe, mein ganzes
Leben.
Ich war damals 13 Jahre alt und mein Vater saß mit seinem Kumpel zu Hause und es gibt irgendwie einen dominikanischen Rum mit 83 oder 80%. Kein Stroh, also nicht diesen Strom 80, sondern das wäre mich alles für Captain Morgan mit 80%
gewesen. Ja, das kann sein. Ich hatte auch überlegt, dir einen Captain Morgan mitzubringen.
Aber der hat 80%. Also das, ich muss sagen, das ist jetzt, ich will nicht sagen, ich bin 36, ist schon ein paar Tage her bei mir. Ne?
Du siehst jünger aus.
Ach, du alter Schermör.
Doch, ich hätte jetzt gesagt 35.
35,5, komm, spiel mir den Ball
zu. Nein, alles gut.
Und Flasche stand auf dem Tisch und René war immer schon männlich angehaucht. So, klar, habe ich schon, natürlich habe ich noch nie Alkohol getrunken, wollte aber auch nicht auf doofe tun. So, ist so, ja klar. So, weil mein Vater meinte, trink doch.
Ja.
Er meinte es natürlich nicht ernst. So, sich einen Spaß erlauben.
Was so Väter machen, ne? Komm, trink mal und dann hoffen wir, dass er es nicht macht.
So, und René wollte mir wieder Eier beweisen, wie er das so öfters ja mal im Leben macht, und hat sich dann die Pulle geknallt und mein Vater konnte gar nicht mehr so schnell die Flasche aus der Hand schlagen und hat einen Schluck genommen.
Ja.
Mein Vater war nicht begeistert, nahm mir die Pulle aus der Hand, hat mir einen auf den Hinterkopf gehauen. Mit seinem Spruch, leichte Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen.
Ja.
Ja, ich bin dann erstmal 2 Tage schlafen gegangen, nicht von der Schelle, sondern von dem Alkohol. Bin wirklich nach 2 Tagen wach geworden, wusste gar nicht, wo die Welt war, weil ich war noch nie in meinem Leben betrunken, so weißt du.
Okay.
Das Gute mit der Strafe, diesmal fiel nicht so hart aus, weil mein Vater ja selber schuld irgendwo dran ist. Ne?
Ja.
Aber ich habe seitdem nie wieder 80%igen Alkohol getrunken. Nur mal so zur Info. Es war doch ein pädagogisch wertvoller Effekt für mich.
Wobei, ich weiß nicht, hattest du nicht auch einmal eine Feuerzangenbowle hier getrunken?
Ja, aber das sind trotzdem keine 80% gewesen. Aber drin gewesen. Ne?
Ja, nicht pur. Ja,
dann aber sind es aber drin. Keine 80%.
Doch.
Ja, wenn du das
mischst. Ach, du meinst, wenn ich die anzünde, geht's weg? Ja, gut, okay. Richtig, ja. Aber es kann auch sein, dass trotzdem ein Schluck reingerutscht ist. Aber ist ja verdünnt. Ist ja alles gut.
Wie gesagt, 13 und pur.
Ja, du, ich bin voll bei dir.
Und richtig wie ein Mann, ohne was nachzutrinken.
Hey, krank. Ja. Ich weiß nicht, kennt ihr, ich bin ja Ossi, du bist Wessi.
Mhm.
Kennt ihr Jugendweihe? Kennt ihr nicht?
Das ist ein Ostding. Also ich bin ja Christ, evangelisch
und
ich
habe echt die Konfirmation gemacht. Konfirmation, so heißt das genau. Wir hatten Jugendweihe und zur Jugendweihe ist es Tradition, dass du Schnäpschen trinkst. Ja?
Ja.
Und wir hatten quasi nach der Jugendweihe gibt es dann auch eine Tradition, wo wir dann von Haus zu Haus gehen.
Okay.
Und Jugendweihe war, glaube ich, mit 14.
Okay. Ja, 14, 13, 14 bist
genau, du. Genau, 13, 14.
Wir müssen ja noch, also ich bin ja noch dann vor der Konfirmation, ich glaube, 1,5 Jahre, Apostel Paulus-Gemeinde am Viktor-Riese-Platz, bin ich echt zur Bibelschule gegangen, hat die Bibel gelesen. Ne?
Oh, okay.
Ja.
So. Und? Man sieht's mir nicht an, hoch?
Tatsächlich habe ich danach auch mal die Bibel, ich habe probiert, sogar den Koran zu lesen, aber es ist halt nicht so chronologisch aufgebaut wie die Bibel. Das ist nach Suche, nach länger der Suche.
Genau, du musst halt auch gucken, welchen Koran du liest. Es gibt doch welchen, da wird drin rumgekriegselt. Hatte ich letztens eh gesehen, da haben sie einfach mal die Daten mit Kugelschreiber verbessert.
Das ist halt stille Postverfahren, jeder mal schreibt so was anderes.
Mal gucken, was dabei rauskommt.
Gut.
Ja, auf jeden Fall hatten wir die Jugendweihe und dann sind wir von Familie zu Familie aus der Jugendweihe quasi, alle, die da so mit uns waren, das war ja nicht die Klasse, sondern es waren ja gleich mehrere Klassen, die dann auch Jugendweihe hatten und sind dann halt so abgelaufen und haben überall Kirschlikörchen gekriegt.
Genau, das hat auch Jugendweihe, also für mich als Wessi das mal erklären, Jugendweihe hat nichts Religiöses zu tun.
Gar nicht.
Du bist jetzt erwachsen.
Du wirst jetzt erwachsen, genau. Also in der DDR ist die Meinung, dass du erwachsen wirst, wenn du in die Schule gehst.
Und wenn du einen Likör trinken kannst.
Und wenn du in die Schule gehst mit 7.
Okay. Ne,
das ist der Zeitpunkt, wo deine Eltern dich loslassen.
Mit 7. Klasse?
Nee, 7 Jahren gehst du doch zur Schule. Lernst du doch in die Schule zu gehen.
Okay,
so, und ab dann wirst du erwachsen.
Okay.
Weil dann lassen dich deine Eltern gehen, du lernst was fürs Leben.
Okay.
Das ist quasi dein Beginn vom Erwachsenwerden. Du bist noch nicht erwachsen, aber sie entlassen dich ins Erwachsenwerden. So.
Die Einleitung quasi.
Genau, die Einleitung. Und dann war es ja in der DDR so, wir hatten ja die Schule von der 1. bis zur 10. Klasse, was übrigens der Westen gerade neu erfindet, weil sie denken, das wäre eine gute Idee. so, ne? Aber gut, wir hatten das halt.
Im Osten war nicht alles schlecht, ne?
Nee, war nicht alles schlecht, wirklich. Und wir hatten das halt bis zur 10. Klasse und dann war es halt so Halbzeit. War dann halt Jugendweihe.
Okay.
So 7. Klasse.
Um die Kinder zu motivieren, noch weiterhin am Ball zu bleiben.
Oder? Ja, oder auch einfach vielleicht eine Motivation zu geben. Ne? Weil wir hatten ja Jungpioniere, Thälmann-Pioniere, FDJler und so weiter und so fort. Haben gemeinnützige Sachen für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft getan. Haben uns um die Alten gekümmert, einkaufen gegangen für die. Also es gab so viele Sachen. Heute heißt es, wie nennen die das? Wie heißen die? Die gibt es auch in Amerika, die mit ihren
Pfadfinder.
Pfadfinder, genau. Ja. Pfadfinder. Genau,
es, oder ist ehrenamtlich in Deutschland, ne?
Oder ehrenamtlich hier, aber
oder,
gibt auch
Pfadfinder. Oder für Instagram hier. Heißt es denn soziales Engagement.
Ja.
So, ja, ganz wichtig. So, ne?
Freiwilliges soziales Jahr.
Ja, genau. So. Das, naja. Das ist so wie jetzt den Alten für eine Woche Lebensmittel vor die Tür stellen, weil die denken, so, das ist jetzt ganz wichtig. Das haben sie eine Woche gemacht.
Genau, was sie eine Woche gemacht haben und dann ist es wieder egal.
So wie Pseudologie, so Lebensmittel an Flüchtlinge ja. verteilen und die nächste Woche, ja, okay, ich habe es jetzt einmal gepostet, das reicht denn jetzt auch so, weißt du? Ja. Geheuchelte
Hilfe.
Soziale.
Wobei bei uns war es nicht geheuchelt, wir mussten halt also das machen und das hat halt auch wirklich was geholfen. Wir hatten dafür auch ein kleines Taschengeld gekriegt. Wir haben zum Beispiel Altstoffe weggebracht, also Papier.
Hast du es dann gemacht wegen der Kohle oder wegen dem sozialen
Engagement? Nein, wir haben es tatsächlich gemacht, weil es Spaß gemacht hat. Ohne Witz jetzt. Bei uns war es halt diese Gruppendynamik, es hat Spaß gemacht. Wir hatten eine Aufgabe und es war auch so, wir sind zum Beispiel auch im Haus zu den Älteren gegangen, konnten dort Mittagessen. Die haben auf uns aufgepasst, wenn die Eltern arbeiten waren. Und also da gab es schon einen anderen
Zusammenhalt.
Genau, da ging es gar nicht, weil das Geld, was du gekriegt hast, jetzt ohne Scheiß. Ich habe, glaube ich, 5 Kilo Zeitungen weggebracht und habe dafür 10 Pfennige oder 5 Pfennige bekommen. Da konntest du dir ein Brötchen von kaufen. Ja, also war jetzt nicht so, dass wir hatten sowieso keine Möglichkeit zu kaufen.
Aber du sagst, mein erster Job irgendwie mit 14 war auch Zeitungsausträger und ich glaube, ich habe da jeden Mittwoch mal Zeitung ausgetragen und ich glaube, ich habe im Monat 100 Mark dafür bekommen.
Genau, du hast sie ausgetragen. Wir haben die weggebracht. Zero Annahmestelle war Altstoffhandel.
Ich muss ehrlich dazu gestehen, ich habe die auch nicht ausgeteilt. Ich habe die dann immer im Keller irgendwo gebunkert.
Geil.
Ja, Motivation war damals
genauso wie heute.
Viel Geld verdient für wenig Arbeit.
Und irgendwann kommt Ostern, dann macht man Ostern.
Nee, irgendwann kam dann meine Mutter und hat die Zeitungen bis zur Kellerdecke. Also wir haben so ein großes Mietshaus in Schöneberg damals gelebt und das war dann, da waren ein paar Keller waren leer und dann waren die aber, da waren 3 Keller voll mit Zeitungen bis zur Decke der letzten 6 Monate.
Und dann hat sie verstanden, das war von dir.
Ja, das war, glaube ich, nicht schwer nachzuvollziehen in diesem Moment, ne? Aber ist okay.
Ja, ne, auf jeden Fall hatten wir dann die Jugendweihe, da wollten wir eigentlich hin, sind von Wohnung zu Wohnung und haben ein Schnäpschen getrunken. Nun waren das ja viele Leute, also auch viele Schnäpschen. Klar, die Gläser waren nicht so voll, wie wir die heute voll kriegen, aber ich war dann auch ziemlich schnell betrunken, bin natürlich als einziger Vollidiot, weil ich cool sein wollte, in meinem Jugendweiheanzug, den ich damals bekommen hatte, bin ich dann rumgelaufen. Die anderen haben sich umgezogen, in weiser Voraussicht. Okay. Und dann sind wir Basketball spielen gegangen.
Im
Jugendweiheranzug, betrunken.
Ja.
ich bin dann irgendwann nach Hause gekommen mit offenen Knien. Also nicht meine
Knie. Hose waren offen?
Die Hose waren die Knie im Arsch. Ja. Und ich war so betrunken, dass ich die Türklinke nicht gefunden habe. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du, also irgendwann erreichst du vielleicht die Türklinke, wenn du betrunken bist.
Ja.
Kannst aber dabei vorfallen, also so nach vorne fallen und dann dir den Kopf an so einer Klinke aufstoßen. Ist aber nicht schlimm, weil du bist ja betrunken, du merkst es nicht. Du schläfst dann da, wo du liegst, ein und wachst am nächsten Tag mit höllischen Schmerzen auf.
Lass mich raten, wer von deinen Elternteil hat dich geweckt?
Gar keiner. Die haben mich wirklich liegen lassen so und ich bin dann so aufgewacht.
Oh.
Und habe mich dann gewundert, warum das alles so ist. Habe dann ganz schnell die Klamotten versteckt. Dass sie ja meine Eltern nicht sehen, dass die kaputt sind.
Okay.
Irgendwann kam das raus. Riesenalarm, der Anzug war teuer, arschvoll. Aber das war meine erste Erfahrung mit Alkohol.
Schlimm kann es ja nicht gewesen sein, sonst würden wir nicht sitzen und trinken.
Ich habe lange nicht getrunken.
Salute.
Salute. Hast du mal das Rauchen probiert?
Zigaretten tatsächlich, apropos Rauchen, komm, lass mich mal ziehen. Noch ein Streitpunkt, wie gesagt, der Maurice, ich sage jetzt mal nicht Moment, der Maurice ist ja so ein Feinschmecker. Der nimmt tatsächlich Streichhölzer. Ich bin dann eher so der Typ, so, das muss brennen und schmecken und muss wirken.
Ich finde einfach Streichhölzer, wenn du die Möglichkeit hast, ist es halt gut. Dann komm schon.
Ich würde gerne ein Video machen, wie Maurice sich gerade mit diesen Streichhölzer quält, während meine Zigarre schon brennt. Ja, ich bin eher so der Praktiker, das muss funktionieren. Ne? Und nicht so, ja, das Streichholz muss von rechts nach links abbrennen.
Ja,
zum Bleistift. Ne? Und das ist halt nur so, man kann ja auch auf Dolle machen, so, weißt du, im Endeffekt.
Und dann das Streichholz nicht ankriegen.
Oder die Zigarre, und dann brennt sich die Finger. Aber Hauptsache, man hat nach YouTube-Tutorial und Empfehlungen das gemacht, wie es einem vielleicht gar nicht so passt.
Nee, das passt schon. Na, hast du jetzt mal mit dem Rauchen irgendwie angefangen irgendwann?
Also tatsächlich. René wollte ja schon mal cool sein, so in der 6. Klasse, Hinterhof, kennt ja glaube ich jeder. Mama kommt, so die Nummer. Also ich glaube, ich kann mich erinnern, ich glaube das erste Jahr, wo ich geraucht habe, mir ist immer schlecht geworden davon. Aber man wollte ja auch cool sein, ne?
Ja.
Ja, also Kippen konnte man sich nicht leisten, auch wenn die damals 20 Stück 5 Mark gekostet haben. Ich glaube 4 Mark sogar, glaube ich, noch, wo ich angefangen habe.
4 Mark, ja. Oder 3 Mark 60 oder
Kippen
so.
Kippen geklaut, so richtig assi und sowas. Also im Endeffekt war es einfach so die absoluteste Nullnummer. Aber immer, also erst, man fängt ja so an mit wie du schon vorhin sagtest, Gruppenzwang, Gruppendynamik. Ja. Ja, also wer schmecken tut die Scheiße nicht und wirken tut's auch nicht toll, weißt du?
Ja.
Ich muss kurz meine Zigarre ziehen, da mal. Maurice macht hier gerade ein Foto, super, ja. So, und irgendwann wird es dann zur Sucht, das wird zur Notwendigkeit. Man steht halt morgens auf und hat das Gefühl, man muss jetzt eine Zigarette rauchen.
Ja.
Oder man läuft, damals noch keinen Führerschein gehabt, dann steht man nur an einer Haltestelle Hermannplatz und wartet auf seinen Bus oder auf seine U-Bahn, dann raucht man eine. Tatsächlich war es früher mal erlaubt, auf dem U-Bahnhof zu rauchen. Ja? Da kann man sich mal dran erinnern.
Ja, es war auch mal erlaubt, im Fernsehen zu rauchen. Ne?
Ich kann mich noch erinnern, wir sind früher geflogen, das durfte im Flugzeug geraucht werden. Ja, ne? Ja, Fernsehen ist ja schon richtig lange her. Ne? Aber Flugzeug, kann ich mich noch recht erinnern.
Ja.
Dann hat es gepiept und dann haben sie alle im Flugzeug ihre Kippen rausgeholt und sich abgestellt und haben erstmal einen geraucht.
Verrückt.
Immer noch verwunderlich, dass es diese Nichtrauchen- und Rauchenzeichen immer noch in Flugzeugen gibt, obwohl es schon seit 25
Jahren... Aber das kostet auch, das umzubauen, glaube ich, deswegen macht man das nicht.
Tatsächlich habe ich dann bis, glaube ich, Mitte 20, 26, 27 habe ich dann aufgehört zu rauchen, weil im Endeffekt, man, mir kann keiner kommen und sagen, oh, das schmeckt richtig geil.
Ich verstehe das auch nicht. Ne?
Also, weißt du, was schmeckt? Also, ich frag dich jetzt so. Also, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, so, ich habe ja mit einem Buch aufgehört zu rauchen. Das ist so das Dümmste und Einfachste, was ich jemals gemacht habe. Aber ich muss sagen, das Buch hat 8 Euro gekostet und war mitunter die beste Investition in meinem Leben, die ich je gemacht habe, nach meiner Harley. Also, die Harley ist immer noch die teuerste, aber beste Investition gewesen.
Okay.
So in diesem Buch stehen, ich sag mal so, also erstmal kam ein Freund damals zu mir, also wie gesagt nochmal, also von 12 bis 27 habe ich geraucht, aber das hatte nichts mit Geschmack und Genuss wie hier mit den Zigarren zu tun, das hatte einfach damit was zu tun, dass du sagst so,
Coolness-Faktor.
Coolness, Gruppen, komm, Digga, Raucherecke. Weißt du, ich war immer das Arschloch, was mit den anderen Kids hinten am Schulrand stand, so, weißt du, so, ja, so an der Ecke und hat dann halt so Zigaretten geraucht und manchmal auch andere Sachen, so, weißt du. Und dann irgendwann wird es einfach zu reiner Sucht. Also du musst es ja machen, ne? So eine Schachtel am Tag, dir morgens wirst du wach, dein erster Gedanke, deine Sucht sagt, rauch jetzt eine Zigarette.
Ja.
So,
weißt du?
Nee, aber trotzdem bleibt dann immer dieses so, ich habe echt gar keinen Bock, das schmeckt nicht und lass mal diesen finanziellen Faktor weg, weil diese 5 Mark am Tag gibt es, 5 Euro, das gibt es ja dann für was anderes.
Hast du ja Zeitungen ausgetragen.
Ja, war reicher Mensch auf jeden Fall. Also ich, ne? Naja, auf jeden Fall. Das Buch dann geholt, also erst hat ein Freund davon erzählt, ey, meine Mutter hat ein Buch geholt, die hat jetzt aufgehört zu rauchen. Okay, Spinne, quatsch mir nicht voll, ich lese kein Buch, mach mir ja nicht auf schlau. Dann kam der Kumpel 2-3 Monate später, du, ich rauche jetzt auch schon seit 2-3 Monaten nicht mehr, ich habe das Buch gelesen. Aha, krass, ja, dann ist es wie so ein Mythos. Du, ich kenne jemanden, weil alle wollen ja irgendwie aufhören mit ihrer Sucht. Ey, kenn jemanden, der hat aufgehört, der hat ein Buch gelesen. Ja, ja, komm und so. Und dann war das wie so ein Mythos, dass immer so ein bisschen rumging. Und, ja, dann verstreichen halt die Jahre ins Land und so, und dann hörst du immer wieder von diesem Mythos, von diesem Buch, und dachte ich mir irgendwann so, ey, weißt du was, ich habe mich mal immer geguckt bei Amazon, 8 Euro kostet das Buch bei Amazon, und gut, das sah jetzt nicht so dick aus, wie viele Seiten hatte das, kein Plan, weiß ich nicht, 150 Seiten, wenn du motiviert bist, schaffst du das an einem Tag.
Okay.
So, dann war ich wirklich so motiviert, hab mir dann 8 Euro da zusammengekratzt und hab dann das Buch bestellt und dann kam das an und ja, ich bin jetzt doch nicht so motiviert beim Lesen gewesen, aber das war gut. In diesem Buch waren so, ich habe immer so 10, 20 Seiten, habe es dann beiseite gelegt. Und in diesem Buch steht wirklich drin, so, man so, legen Sie mal das Buch jetzt 4 Wochen beiseite.
Mhm.
Aber was Sie hier gelesen haben, das müssen Sie sich mal durch den Kopf gehen lassen.
Mhm.
Und da stand halt einfach, kommen wir zurück auf diesen Geschmack mit diesen Zigarettenrauchen. Da stehen da solche Sachen drin wie, was ist Ihre Lieblingsvorspeise? Also, was ist meine Lieblingsvorspeise? Guter Thunfischsalat, ja, oder so, keine Ahnung, man, so eine Magic Mac, schöne Linsensuppe, oder es gibt einfach so Sachen, wo du an ein Essen denkst und bei diesem Essen hast du halt einfach einen Geschmack im Mund, ja. So, einfach, keine Ahnung, wie Del Tonato, so.
Naja, ich verstehe schon.
So,
ja.
So, oder Carpaccio, da hast du halt so diese Soßen, diese hauchdünne Fleisch, was auf der Zunge zählt, also diese Struktur des Fleisches.
Du kannst
so,
auf jeden Fall darüber richtig erzählen und ja, da passiert was,
du hast
was,
richtig,
ne?
So Bock drauf, so, genau. Weißt du, du hast einfach so die Struktur, das, und auf einmal merkst du so, Zigarette hat eigentlich gar keinen Geschmack.
Hm.
Doch, Aschenbecher.
Ja, genau, Aschenbecher, kalter
Rauch. Ich mich, also wenn ich heute überlege, dass das ja ein Geschmack sein soll, wo ich immer gesagt habe, ich hab selber mal als Raucher gesagt, ey, mir schmeckt das. Geht mal eine Wohnung, Alter, wo den ganzen Tag geraucht wird, ich kriege den Kotzkram. Richtig ja, ekelhaft auf jeden Fall.
Ja. Nee, da gebe ich dir recht.
So.
Und so hast du aufgehört.
Es war dann so ein Prozess, ne? Du hast immer weniger geraucht und dann habe ich noch eine Zigarette täglich geraucht. Warum brauche ich überhaupt eine Zigarette täglich? Ich brauche die auch gar nicht. Ne?
Ja.
Dann habe ich echt mit 26 oder so aufgehört zu rauchen und habe bis heute, ja, kann ich trinken, wie viel wie ich will oder Party machen, wie viel ich will, ich rauche nicht eine einzige Zigarette.
Okay.
Aber kann doch schon mal passieren, dass man zwei Zigarren am Abend
ja, braucht. Ja, Zigarre ist aber anders, ne? Die rauchst du halt auch nicht immer.
Ich sauf auch nicht jeden Tag,
das genau. Hat man gesehen. Und ich hatte auch mal dieses Raucherlebnis, also ich wollte auch rauchen, hatte mit einem Freund F6, kennst du noch?
Ja. Kommt nicht an Rothändel ran, aber ist schon eklig.
Ja, aber war halt damals, was du so irgendwie mal bekommen hast, hatte ich halt so Pustebacke so ein bisschen geraucht.
Nee, warte mal, du bist doch was hier, hast du kein Kabinett würzig geraucht?
Nee, pass auf, wir kommen ja jetzt dazu. Als ich geraucht habe, war ja dann auch schon die Mauer offen. Ich bin ja nun nicht so alt. also
die Leute auch, die damals meine Schule waren, die aus dem Osten kamen, die haben alle Kabinett würzig geraucht.
Deswegen sage ich, aber wir hatten ja die Möglichkeit dann schon. Ne? Ich war ja auch so 10, 11.
Ja.
Wo ich das erste Mal rauchen wollte, da war die Mauer schon 2 Jahre offen, da hatten wir auch schon endlich Westzigaretten und Coca-Cola durften wir dann auch schon trinken. Ui. Und ja, habe ich auch nicht verstanden, hatte ich schmeckt wie Medizin zum Anfang, ne? Also ja. Ich wusste nicht, warum die das geil finden, aber ich habe so lange getrunken, dass ich bis heute das irgendwie cool finde. Und habe halt, wie gesagt, geraucht, mein Stiefvater hat mich dann erwischt, hat mir dann schön bis nach Hause, also ich war so 3 Höfe weiter, bis nach Hause hat er mich dann so ein bisschen geschubst, so mit immer Schlag auf den Hinterkopf, ne?
Mhm.
Und dann hat er mir dann die Kabinett würzig gegeben, eine ganze Schachtel, und hat gesagt, so, pass auf, wenn du unbedingt rauchen willst, setzt du dich jetzt hier aufs Klo und ballerst diese ganze Schachtel weg. Und ich kann dir sagen, also aus Angst habe ich es gemacht. Ich hatte so Durchfall. Also es hat einen Grund, warum ich auf Klo saß. Ich habe nicht mehr geraucht. Ich habe dann später nochmal probiert, um wieder cool zu sein.
Ja.
Hat nicht funktioniert und funktioniert bis heute nicht. Es geht nicht. Shisha funktioniert, weil das Genuss ist. Zigarre funktioniert, weil die Nuss ist. Zigarette, ich kotze.
Ja, man, Zigarette, das ist einfach so ein Ding zwischendurch. Das ist einfach so ein Suchtprodukt. So.
Genau.
Optimiert in der Stopfung, der Länge, in dem Filter. Und das ist nichts Handgemachtes.
So. Nee, macht doch keinen Sinn. Ne? Also machst du das immer mal so schnell zwischendurch. Hier mal was drin, da mal was drin. Und ich habe gerade Pause. Ich muss jetzt mir hier so ein Ding drehen. Früher waren ja auch Leute, die gedreht haben, die größten Assis. Ja. Heute ist es aus irgendeinem Grund toll. Die haben nur gelbe Pfoten. Alles irgendwie unverständlich, aber...
Der produziert weniger Müll, ist gut für die Umwelt und so.
Weißt echt jetzt?
Nein, Spaß, keine Ahnung.
Nein, weiß ich auch nicht, aber...
Ich muss vorstellen, Neukölln sind nur Hipster, in Prenzlauer Berg, Mitte, wo ich jetzt wohne, sind auch nur Hipster. Und
ja.
Du siehst ja halt so, das ist halt cool so, weißt du?
Nichts aber für uns.
Nichts, nee, ach, sowieso, Zigarette, das ist einfach durch.
So, mein Lieber, jetzt ist es wieder soweit. Jetzt kommt die Werbung.
Dieser Podcast wird präsentiert von...
Und auch diesmal wird dieser Podcast präsentiert vom Edeka Markt Zacharia aus Flohseligenthal in Thüringen. Vor den Toren des schönen Thüringer Waldes ist ein 1500 Quadratmeter großer, wundervoller, neu gebauter Edeka Markt mit circa 38.000 Artikeln. Solange wir immer noch in der Quarantänezeit sind, Leute, könnt ihr dorthin gehen. Für 25 Euro Einkaufswert kriegt ihr einen Stempel und bei 20 Stempeln kriegt ihr 25 Euro Gutschein zurück. So, jetzt haben wir über unseren Genuss geredet, lieber René. Du machst auch schon den nächsten auf.
Ja, also ich habe jetzt, du trink erstmal aus, genieß erstmal das letzte Glas von Don Papa rum, jetzt habe ich gerade in der Hand El Ron Prohibido. Ich habe es ja falsch ausgesprochen. Das davor ist ein Dominikanischer gewesen, ne? Der rum?
Ja.
Ja, okay. Und der ist jetzt, soweit ich das lesen kann, ein Mexikanischer rum.
Okay, bin gespannt. Das ist ja so dein Ding, Mexiko.
Mexiko. Ja, war ich schon tatsächlich ein, zwei Mal. Warte mal, ich kippe dir das erstmal ein.
Du bist viel rumgekommen, berufsbedingt.
Ja und nein, also eigentlich stimmt tatsächlich. Ich habe ja früher mal was anderes gemacht, außer Sicherheit.
Was war denn das? Hast du eigentlich mal irgendwann was gelernt? Also ich würde nicht sagen, dass man Sicherheit nicht lernen kann, aber so wie ich einen klassischen Ausbildungsberuf irgendwann mal gehabt.
Tatsächlich habe ich mehrere Ausbildungen angefangen und abgebrochen. Also ich bin eher so der Typ, motiviert und dann beim Erkennen der Situation, dann kann ich schon mal schnell demotiviert sein.
Okay.
Ich habe die längste Ausbildung, ich habe tatsächlich mal Malerausbildung angefangen.
Ich auch.
Ja, ich habe es nach 1 Jahr abgebrochen.
Ich habe es beendet.
Ja,
ey. Wir sind hier ein Drittel Maler.
Ja, so in etwa. Und dann habe ich, also Maler habe ich angefangen, war einfach so, ich muss dazu sagen, also damals haben sie gesagt, okay, wenn du jetzt da reingehst, also ich habe meine Schule immer geschwänzt, ich sage auch ganz ehrlich, klipp klar, so wie das ist, so stehe auch dazu, ich habe ein Abgangszeugnis, einen Notendurchschnitt 6,0. Hat einfach nicht mehr viel damit was zu tun, dass ich einfach dumm bin oder faul bin, sondern einfach so, ich habe damals Geld gemacht, war schon arbeiten und hatte keine Motivation, zur Schule zu gehen. Weil wenn du schon mit als keiner 16-Jähriger arbeiten gehst, deine 1500 Mark hast, was heute 1:1 mit dem Euro schon ist, denkst du, warum gehe ich noch zur Schule so? Na klar, es ist jetzt so, wer macht was aus seinem Leben so, weißt du? Die Sache ist, da habe ich die Ausbildung mal abgebrochen, war neu motiviert, weil die wird ja auch immer irgendwo mitgeteilt, du brauchst einen Beruf, du musst was lernen. Ne?
Ja.
Also, das ist so, würde ich mein Kind heute zwischendurch nicht mitgeben. Na klar, es ist immer schlau zu sagen, geh zur Schule und sei gebildet. Ne? Aber im Endeffekt, es ist, ja, man kann auch Autodidakt sein. Ne? Also man muss sich jetzt, man muss sich da halt dranbleiben, und sich selber Sachen auch mal selber beibringen. Man kann Disziplin sich selber beibringen, man kann Bildung sich selber beibringen, man kann auch einfach sagen so, ja, okay, guck mal, ich kann schreiben, ich kann mit Excel-Tabellen umgehen, damit schaffst du es schon mehr als die meisten, die, keine Ahnung, bildende Künste eine Eins hatten in der Schule. So,
weißt du, am Ende bin ich auch fest der Meinung, also ich finde Schulsystem schon wichtig grundsätzlich, aber ich finde halt, es gibt halt auch verschiedene Lebenstypen oder Menschen, die verschiedene Sachen aus ihrem Beruf machen. Guck mal, ich hatte vor ein paar Tagen hatte ich eine tolle Hater-Nachricht von jemand, der mir dann geschrieben hat, hahaha, was du schon alles in deinem Leben gemacht hast und lächerlich und so. Ich meine, ich bin 39. Ich sollte von meiner Mutter aus auf den Bau gehen. Das habe ich auch gemacht.
Das haben wir uns halt dann herbeigebracht, ne?
Genau, du musst das machen. Genau. Und ich habe das gemacht und das war auch gut. Also es war nicht schlecht.
Das war gut 1960.
Und ja. Nee, auch bis heute finde ich es gut, weil ich streiche meinen Laden selber, ich bin handwerklich begabt und ich habe Spaß.
Die Leute dafür heute.
Nee, das ist ja auch okay. Aber ich meine, ich mache das halt gerne selber. Ich habe auch Spaß dran, aber halt nicht als Beruf. So. Ich verkaufe gerne.
Kurzen Moment.
Salute.
Salute.
Oh, der ist gut.
Anders, ne?
Der ist anders,
aber du musst erstmal durchatmen.
Der ist gut.
Ja, was ja nicht, dass die Leute denken, ich bin dumm und habe nichts erreicht.
Nein, das ist nicht. Aber
so, dann habe ich die Ausbildung gemacht. Also, red du erstmal aus.
Ja, alles gut. Der böse Alkohol. Ja. Nein, ich wollte einfach nur sagen, danach habe ich halt, ich wollte von Anfang an Verkäufer werden, am liebsten bei C&A und Anzüge verkaufen. Meine Mutter wollte das nicht. Also hat sie gesagt, du gehst auf den Bau. Danach habe ich irgendwann, also ich war auch Boxer. Das war bei uns halt im Osten so, du musstest irgendeinen Sport machen, also habe ich jahrelang geboxt. Dann habe ich aber irgendwann mit 60 Kilo und 1,90 Meter, sieht lächerlich aus, also habe ich irgendwann gesagt, du musst ein bisschen Bodybuilding machen.
Ja.
So, habe damit angefangen, habe mit dem Boxen aufgehört und bin in diese Richtung gegangen, weil dort konnte ich im Fitnessstudio Verträge verkaufen, Fitnessverträge. Das kam gerade so auf, diese Zeit, dass Leute gerne ins Fitnessstudio gegangen sind und schon hatte ich einen Verkaufsjob, einen Bürojob, also ich habe eine Büroausbildung gemacht und habe das gemacht, bis ich gesundheitlich das nicht mehr machen konnte. Und meinen Traum erledigt habe.
Ja, ja.
Und diese Podcast-Sache, die ich jetzt mache, ist ja auch nur ein Spaß. Und weil ich gerne mit Leuten rede und weil das Spaß macht, ich dadurch natürlich eine Reichweite generiere. Und schon hast du viel gemacht oder hast du einfach nur dich in den Situationen dahin bewegt, wo du hin willst? Ich würde
mal sagen, einer hat ein handwerkliches Talent und du hast ein kommunikatives Talent.
Genau.
Ja, du kannst mit Menschen umgehen, du weißt dich Menschen so mitzuteilen.
Genau, aber weil Leute dann immer so sagen, ja, du hast schon so viel gemacht und du hast schon so, aber das ist doch genau das Richtige in unserer Zeit. Wir müssen noch mit der Zeit gehen, sonst gehen wir doch mit der Zeit.
Ja,
sonst würde ich heute noch irgendwo auf dem Bau rumkraxeln, wenn überhaupt. Ich meine, die Zeit heute auf dem Bau ist ja wieder gut, die verdienen Geld. Aber vor 5, 6, 7 Jahren. Genau.
Mein erster Job 5 Mark auf der Baustelle verdient.
Ja, es gab eine Zeit, da war der Bau tot und nicht viele haben es überlebt. Also die Sache ist doch, es ist doch klar, dass man immer ein bisschen mehr macht und wenn dann Leute draußen irgend so einen Schwachsinn reden, hab da umsonst, ja, also ich reagiere darauf nicht, ne, und deswegen glaube ich nicht, dass Menschen, die das so machen wie du, dumm sind. Es sind die Menschen dumm, die ich heute am Imbiss treffe, die früh trinken.
Na, ich kenne immer einen Schlüsselmoment in meinem Leben, wo ich dann wirklich, also na klar, es ist immer alles ein Prozess, wie du vorhin schon gesagt hast.
Genau.
Wie war der Spruch?
Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
Nee, was meinst du, 30 Jahre war...
Achso, hat 30 Jahre gedauert, um über Nacht erfolgreich zu werden.
Das Dankeschön, so. Das war der Spruch, den ich jetzt gar nicht auf der Zunge lag. Du musst vorstellen, so Mitte, also ich, wie soll ich sagen, war Lebenskünstler so, weißt du, mir ging es eigentlich immer ganz gut im Leben. Hab dann eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker gemacht, tatsächlich, beim TÜV Marzahn. Ja, war richtig geil, immer von Neukölln nach Marzahn.
In meiner Hut?
Ja, da Georg Knorr Gewerbepark, war eine richtig tolle Zeit. Und hab dann, also weil ja man, ob es jetzt das Jobcenter oder das Arbeitsamt war oder deine Familie war oder deine Freunde war, alle haben Ausbildung gemacht, du musst auch eine Ausbildung machen. Aber ich habe nebenbei an der Tür gearbeitet. Jetzt so unter vorgehaltener Hand, natürlich war es nicht cool so, weißt du, ich habe ein bisschen schwarze Tür, also Wochenende eine Tür gemacht, hab ein bisschen Eintrittsgeld in meine Tasche gestellt, hab ein bisschen Geld so von dem Clubbetreiber auf die Hand bekommen.
Gibt's den Club noch?
Die Location gibt's noch.
Aber der Club, Besitzer ist nicht mehr.
Alles klar. Der ist weg und der Club ist auch weg. Und
okay.
Ich will jetzt auch keinen Namen nennen, weil du weißt...
Nein, alles gut. Keine
Förderung Gefahr. Von Schwarzarbeit, das können wir heute hier nicht gutheißen.
Nein, natürlich nicht.
So, und
aber wir waren jung und dumm und so.
Genau, und ich war dann halt so motiviert, gesagt, ich mache in der Woche meine Ausbildung, am Wochenende mache ich meine Türgeschichte, so weißt du. Und dann habe ich nochmal gemerkt, so, und da habe ich so, zum Beispiel mein Praktikum in der Werkstatt gemacht. Und da hat mir der Junggeselle erzählt, so, ich gehe so im Monat mit 2,1 brutto raus, so 2,1 brutto und dann gibst du mal 1,3 bis 1,5, je nach Nachtschichtzuschläge und so. Und
das hattest du am Wochenende?
Mehr sogar. Meine Miete wurde bezahlt vom Jobcenter und natürlich ist das jetzt keine Grundvoraussetzung.
Nein, sagen,
so,
und das ist auch kein Lebensstil.
Nein, natürlich nicht so, weißt du. Also die Motivation wird dir da genommen, so wie, du arbeitest, stehst jeden Tag um 6 Uhr auf, gehst in die Werkstatt, buckelst hier bis 16 Uhr, machst deine Finger dreckig, machst dir deine Finger kaputt und im Endeffekt für nicht wirklich mehr Geld wie ich. Sagen wir mal ehrlich, also, was ist denn Türarbeit? Also, na klar, es ist nicht...
Es ist eine Riesenverantwortung den Menschen gegenüber, aber du musst halt dich nicht, wenn es gut läuft, musst du halt nicht 25 Kilo Säcke 5 Etagen hochtragen.
Ich musste LKW-Batterien durch die Gegend schleppen und dann die Batteriesäure auf meiner Latzhose, hat meine Latzhose aufgelöst und ich habe dafür kein Geld bekommen, es war eine Ausbildung.
Ja.
Aber ich dachte mir so, okay, du machst ja was Schlaues, ne? Du machst ja eine Ausbildung. So, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe nicht mal meinen Gesellenbrief abgeholt. Ich habe meine Prüfung da bestanden, ich habe meinen Gesellenbrief nie abgeholt. Weil ich einfach,
wie hast du die bestanden? Bestanden oder?
Nicht mit Bravour, bestanden, aber ich hab einfach gesagt, wofür? Ich werde diesen scheiß Job nicht einen Tag arbeiten. Also es macht für mich, für 1,5 kannst du zu McDonald's gehen, musst nicht 2,5 Jahre, 3 Jahre deine Ausbildung da zum Kfz-Mechaniker machen.
Ja,
heute gibt es den Beruf ja nicht mehr, heute heißt es auch damals gab es Kfz-Mechaniker, Service-Mechaniker und Kfz-Elektroniker, heute ist da alles zusammen.
Alle Mechatroniker.
Aber im Endeffekt, mein Beispiel, heute gibt es auch andere Handschuhe und Cremes, aber damals war das so, du hattest von Montag bis Freitag dreckige Hände.
Ja.
So, und dann immer kaputte Hände.
Oder am Wochenende Hände meistens auch noch, weil die Scheiße nicht abging und so.
Ich genau, und am Montag waren die Hände dann wieder sauer, dann warst du aber schon wieder in der Werkstatt. Und ich dachte, mach ich nicht. Also, so, okay, das hast du es gemacht, aber im Endeffekt nicht so, für was? Für mich war es nicht Zeitverschwendung, für mich war es es gibt keine Zeitverschwendung. Ja? Es gibt eine Lehre, die du machst, also nicht Lehre in diesem handwerklichen Betrieb, also generell diese Ausbildung.
Man lernt ja auch mehr als diesen Beruf.
Man lernt Disziplin,
Respekt, Disziplin,
morgen aufstehen, Hierarchien und so, das war schon mal ganz gut so. Weißt
das du? Vermisse ich im Übrigen an den Leuten heute, muss ich dir ganz ehrlich sagen, deswegen bin ich eigentlich schon Fan davon. Mhm. Jetzt nicht, weil das gesellschaftlich konform gehen muss oder, aber ich habe hier ganz viele Tätowierer, die denken dann, wenn das Tattoo-Studio um 11 Uhr aufmacht, um 11 Uhr, musst du dir vorstellen, kann ich trotzdem 10 Minuten nach dem Kunden kommen, da könnte ich aus der Haut fahren, weil sowas kenne ich nicht. Ich war immer eine Viertelstunde vorher da, das bringt dir halt so eine...
Deutsche Pünktlichkeit ist 5 Minuten vor der Zeit.
Genau. Und das ist halt, das bringt dir dann halt so eine Lehre bei, ne? Weil das musst du liefern. Deswegen bin ich schon der Meinung, das erste Lehrjahr sollte jeder durchmachen. Danach können sie gerne aufhören und zu mir kommen.
Mhm.
Aber das sollte jeder lernen. Und das ist halt das, was man mitnehmen kann, ne?
Genau. Naja, auf jeden Fall habe ich dann halt so ein paar Jahre dann von einigen bekannten Berliner Clubs so hin und her getingelt. So, klar, es ist immer Wochenendarbeit. Ey, voll entspannt. Klar, damals, ich sagte, also ich kann ein paar Namen nennen. Ich habe damals im Kuhdorf gearbeitet. Ja, das war, da sage ich, da habe ich am meisten gelernt, wie man es nicht macht, weil das
einfach
eine Qualität der Arbeit und Umgang mit Gästen das Schlechteste ist, was du machen kannst.
Aber den gibt's ja so nicht mehr, ne?
Der ist nach 40 Jahren hat er echt geschlossen vor ein paar Jahren. Ne? Also das war, aber wie du schon sagst, man muss ja anpassen mit der Zeit, ne?
Ja.
Wie ich mich dann auch so quasi angepasst habe mit der Zeit und dann auch irgendwann der Kundenstamm auch so ein bisschen erweitert worden ist. Ne? Also früher hast du halt irgendwelche Kloppi. Warum wurde ich damals eingestellt? Hatte meine 105 bis 10 Kilo auf der Waage, konnte draufhauen und habe eine Glatze gehabt. Wow, super Einstellungskriterium.
Sowas. Und du warst deutsch.
Also das ist auch schon mal Mangelware.
Ja, ist Mangelware, ja.
Ja, man sagt,
das war bei mir damals so, wo ich die Tür gemacht habe, war das dasselbe. Du bist deutsch, du bist groß.
Genau.
Du hast nicht so viel Angst. Dann
kannst dich ein bisschen artikulieren.
Gut, das war bei mir jetzt weniger. Ich hatte dafür jemanden.
Ja. Auf jeden Fall, aber so mit dem Wandel der Zeit erkennst du irgendwann so, wie ich dir schon gesagt habe, es sind 2 Tage Arbeit die Woche, damit wirst du nicht reich. So, und dann immer erkennst du auch so durch bestimmte Leute, die auch so große Firmen hier in Berlin haben, die nehmen dich dann halt mit und du wirst immer ein bisschen mehr vertraut mit den Branchen außerhalb oder Sicherheitsbereichen außerhalb dieser normalen, regulären Türgeschichte. Ne?
Ja.
Weil die Türgeschichte, ich sag's heute, mein heutigen Stand, damals war die Champions League der Sicherheitsbranche war für mich Türarbeit. Für mich ist heute Champions League, also da, wo die Großen mitspielen, Event und Aufträge, wo du am Tag 20 bis 50 Mitarbeiter dirigierst und koordinierst.
Ja, das hat sich tatsächlich gewandelt. Ja. Ich habe ja auch in der Familie, mein Onkel früher bei der Polizei, heute auch Sicherheit in Bayern in der Firma. Ich glaube, die haben sich auch schon mal bei dir gemeldet, weil sie Leute brauchen. Das ist heute was anderes. Man nimmt das auch anders wahr. Und ich finde auch zum Beispiel diese Doormans finde ich ganz geil, wenn du jetzt so in gute Geschäfte gehst, die dann aufhalten, aufpassen.
Großen auch Respekt an diesen Jungs, da 10-12 Stunden manchmal zu stehen.
Mehrmals die Woche, ne? Auch wenn ich sehe jetzt zum Beispiel, selbst bei Aldi die Sicherheit, finde ich jetzt mega gut. Früher habe ich gedacht, ach guck mal, natürlich denkst du auch heute manchmal, wenn du 2-3 davon siehst, schade. Aber im Großen und Ganzen finde ich diese Arbeit sehr wichtig, auch jetzt gerade in dieser Corona-Zeit, um auch dafür zu sorgen, dass die Leute draußen nicht durchdrehen, dass die Leute ein gewisses Verständnis haben, die Kommunikationsquelle zwischen Laden und Kunden.
Ich glaube, das Verständnis des Sicherheitsmitarbeiters heute ist ein anderes als damals, weil damals hieß es, Mann, das findest du heute noch oft. Es gibt halt Leute, du kriegst es nicht raus aus denen, ne? Das ist Betriebsblindheit, sagt man so schön dazu. Ich muss den Gast dominieren und mein Wort ist Gesetz. Ja, im Endeffekt, du hast das Hausrecht, du musst dein Hausrecht durchbringen, aber... Du bist auch Vermittler zwischen dem Gesetz und dem Hausrecht und des Kunden. Ja? Du musst ihm das so erklären, wie du es verstehst. Ne? Also wie du es verstehst und er muss es verstehen. Natürlich sind da viele Menschen uneinsichtig, aber du brauchst halt ein hohes Einführungsvermögen dafür. Ja?
Ja.
Wie war das früher im Kudorf? Draufhauen, verpiss dich, hau ab. So.
Du kommst hier nicht rein. Ja. Die härteste Tür der Welt, sage ich nur.
Wir streichen diesen ProSieben-Bericht einfach mal ganz schnell aus unserer Branche. Wie du schon sagst, ist eine Entwicklung halt, ne?
Ja.
So, heute, wer sind meine Kunden heute? Also, ich weiß nicht, mit welchen Künstler ich schon nicht privat. Also, immer, natürlich, du bist halt durch deinen Beruf, irgendwann wechselst du auch mehr. Dein Beruf und Privates vermischt sich immer noch sehr, ne?
Ja.
Ich habe einen sehr, 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 sehr guten Freund, der spricht kein Wort Deutsch, ist der Neni Gonzalez, Tattoo Neni, du kennst ihn auch.
Ja, kenne ich, ja.
Der spricht kein Wort Deutsch, ist aber wirklich einer meiner engsten Freunde geworden. Und wir kommunizieren auch nur auf Englisch, auch wenn mein Englisch doch recht bescheiden ist. Ja, Hashtag
Abgangszeugnis 6,0. Wollte ich gerade sagen, da ärgert man sich, ne? Heute ärgert man sich ganz oft.
Nein, gar nicht, weil im Endeffekt, guck mal, wir haben es gar nicht erwähnt, ich habe früher auch zum Beispiel, ich war lange Zeit in China unterwegs und habe halt... auch wenn man es mir nicht ansieht.
Mein Lieblingsland.
Ich war ein Elektronikfachhändler für Handyreparatur-Zubehör.
Stimmt, du hattest sogar die geilsten Gläser, ne? Handygläser
habe ich importiert, Displays, alles so eine Scheiße. Ich habe einfach gemerkt, das ist nicht mehr meins. Bin dann wieder zurück zur Sicherheit gewechselt. Aber im Endeffekt ist das auch eine Erfahrung gewesen. Ich war alleine 2 Monate in China. Mein Englisch war...
Kannst du dort sowieso vergessen, ne?
Ja, auch wenn die Englisch können, die können es nicht sprechen, davon ganz abgesehen. Ne? Aber auf jeden Fall ist halt dieser Freund von mir, also da sind wir wieder bei der Sache, so Arbeit und Beruf vermischt sich halt. Ne? So, ich habe durch ihn Leute aus der Musikbranche kennengelernt. Mein Freund ist der Tätowierer von Lil Pump. Also Lil Pump brauche ich jetzt nichts sagen, 17,7 Millionen Follower auf Instagram und keine Ahnung, wir kennen alle seine Lieder. Durch ihn bin ich stand auf der Bühne mit Lil Pump, ich stand beruflich auf der Bühne mit Tory Lanez, ich glaube, ich mit fast jedem Deutschrapper, den es in Deutschland gibt, von Kool Savas oder Mann Trettmann oder Mann Das Bo sogar, fand ich sogar persönlich am lustigsten. Aber Das Bo war nicht ein bisschen traurig, so ich feiere Das Bo, seitdem ich 14 Jahre, man dürlich sicher, Digga, weißt du? Aber man hat gemerkt, dass Bo ist eigentlich nur so, man hat ihn halt nur gefeiert, weil er einen Song hat. Ne? Also er hat erst so was Neues gemacht, dann hat er natürlich gemacht, die Leute sind eskaliert, hat er was Neues gemacht und du hast auch die Stimmungsschwankungen gesehen natürlich.
Ja,
mit
so
einem Lied war das gefeiert worden.
Ich bin ja bei aller Musik, wenn wir schon mal bei dem Thema sind, bin ich voll geil bei Seed, ne? Ich war auch letztes Jahr nochmal auf einem Seed-Konzert und ich muss dir sagen, ohne Scheiß, die Arroganz von Peter Fox... ich liebe
den habe ich aber auch schon genannt, der ist so vom Haus. Das ist so Misanthrop würde ich ihn jetzt nicht nennen.
Nee, der mag Menschen, glaube ich sogar, aber er
ja,
also wirklich, ich glaube schon, dass er Menschen mag, aber ich mag halt seine Abgestumpftheit so einfach.
Du, wenn du in dieser geheuchelten Musik
bist, also bist du... Der ist halt real, ne?
Ich fand das einmal ganz cool, mir hat das ein, also ich war mal mit Harry unterwegs, der Harris, ja, Gruß an dieser Stelle. Und ich naiv meiner Fragestellung fragte ihn, Digga, du bist doch schon eigentlich so ein alter Hase in dieser Musikbranche. Warum machst du nicht mehr wieder was? Warum? Du hast ja schon deine Fanbase. Also, und du hast es echt drauf. Und er hat einen Satz gesagt, weil ich habe ja noch mit den einen oder anderen Deutschrapper auch noch mal so Kontakt gehabt. Du, Digga, diese ganze Deutschrap-Szene, ich habe da keinen Bock drauf. Er sagt so, keiner mag den anderen, eigentlich würde andere nur einen Post auf Instagram machen, um von den anderen zu profitieren. Er macht ein Feature mit denen, er macht einen Song mit denen, so, weißt du? Und im Endeffekt geht es eigentlich nur um, nicht, weil die sich wirklich mögen. Ey, Dicker, so wie wir beide hier sitzen, ich profitiere jetzt nicht. Ne? Du hast ein cooles Projekt, ich fand es ansprechend und wir sitzen jetzt hier und machen das zusammen.
Ja, danke.
Wir Bock drauf haben, ja. Und ich so, ja, der Musis macht Gewinn und ich mache Gewinn, ich lege den Vertrag hin und so viel Prozente muss ich mir abgeben. Und dann, die wollen nur halt anderen profitieren. Er meinte, du, ich habe gar keinen Bock mehr drauf, ich mache Techno. Warum? Ich lege jetzt Techno auf, ich gehe da rein. Ich muss den DJ vor mir nicht mögen, ich muss den DJ nach mir nicht mögen. Ich muss hinlegen, auflegen und die Leute müssen eskalieren und das mögen, was ich mache.
Ja.
Und das ist dann halt so bei dieser deutschen...
Ist aber schade eigentlich, ne? Weil die, also ich beobachte das ja auch mit dem Hip-Hop und für mich ist tatsächlich, deswegen sage ich ja, diese Seed-Nummer finde ich mega geil, weil das ist halt wirklich Party. Ja. Du gehst halt hin, die feiern sich, die haben eine gewisse Arroganz und ich mag den Kleidungsstil. Du weißt, ich bin selber jetzt auch so ganz viel Anzug, Hut und so.
Du musst ja nicht Arroganz sagen, viele sind so, ey, Brudi, so dies, das, dies, offen, so auf Instagram. Hey, Leute, du denkst, der spricht dich persönlich an, wenn er auf Instagram seine Stories macht. So, ey, Bruder, Lulu, was weiß ich, was
geht. Nein, aber das meine ich ja, das wird als Arroganz wahrgenommen, deswegen sage ich das jetzt. Eigentlich ist es bestimmt keine Arroganz.
Sondern, Arroganz ist abgeklärt. Peter Fox ist, glaube ich, so abgeklärt, weil er einfach keinen Bock auf dieses
genau, der macht nicht mehr als nötig ist so mit den Leuten. Genau. Ne? Also der macht nichts für Follower, der macht nichts für irgendwie Kohle. Ja. Und das mag ich halt auch. Mit dem Unterschied, dass ich das, was ich mache, halt wirklich, also ich bin halt so, du kennst mich ja nun auch. Ich kann vielleicht auch mal anders sein, aber ich bin jetzt keiner, der rausgeht und Leuten auf die Fresse hauen will oder einen Harten machen muss oder so. Und das will ich auch nicht nach außen zeigen. Ja. Ich könnte natürlich auch meine ganzen Bilder ganz anders darstellen auf Instagram, ne? So mit, ich habe eine Glatze und dann nur noch
hier. Meine,
so wie du, genau. Arme verschränken, böse gucken und so. Das mache ich ja auch nicht. Ich will ja auch, ich bin einfach so nicht. Es gibt sicherlich eine andere Seite von mir, die kann auch mal unangenehm werden, wenn es soweit ist, aber ich bin, wie ich bin. Und das mag ich an dem Peter Fox. Das ist auch
erfahrungswert. Ne? Man so, in der heutigen Zeit ist dieser Einfluss der Medien ganz schlimm auf uns. Ne? Also viele Frauen oder viele Jungs, also die sehen was auf Instagram, die müssen das präsentieren. Ich finde, das muss dieses Phänomen, dieses Rüberschwenken über die Rolex auf das Essen.
Ja, oder
was willst du da präsentieren?
Ich hab letztens was Geiles gehört. Ich weiß gerade nicht, wer das war. Da, doch, Kool Savas war das. Der hat gesagt, weißt du, ich kenne Leute, die haben 40 Millionen auf dem Konto und die haben auch nur eine Apple Watch und scheißen auf eine Uhr.
Scheiße,
ich habe auch eine Apple Watch.
Er ist reich.
Yeah.
Ich sag mal so, also ich habe jahrelang am Kudamm so ein paar Läden betreut. Ich muss keinen Namen nennen, aber jeder, der mich kennt, weiß, welche Läden das sind. Und wenn du da, also ich arbeite auch tatsächlich gerne, ich liebe meinen Beruf. Also ich bin einer der wenigen Menschen, also mit dir im Begriffen, die sagen, ich liebe meinen Beruf.
Aber das merkt man bei dir.
Ja, ich bin auch vollkommen überzeugt. Also ich bin 2-3 Mal weg. Ich habe damals eine Ex-Frau gehabt, die meinte so, also wenn du Kinder haben willst und heiraten willst, dann darfst du auf jeden Fall nicht an der Tür arbeiten. Aber mittlerweile habe ich meine Berufung gefunden und die Frau verloren, Gott sei Dank.
Ja, man
das
muss
war eine positive Entwicklung in diesem Sinne, das soll jetzt nicht negativ ausgesprochen werden. Und einfach sage, ich gehe da gerne hin. Ich gehe da echt gerne hin und ich liebe die Abwechslung, ob das jetzt, ich arbeite zum Beispiel für Universal Music, ja, und das heißt jetzt nicht nur, ich mache irgendwelche krassen Stars, sondern das heißt auch so, da gehst du in so ein Künstlerhaus und da ist einfach ein Orchester aufgebaut und die machen ein klassisches Konzert.
Ja, ich liebe Klassik, ne?
Feierlich, ganz ehrlich, aber ich stehe auch, keine Ahnung, ich arbeite in einem anderen Laden jetzt in Kreuzberg, aktuell natürlich nicht, Hashtag Corona, wo du einfach mit Künstlern in Kontakt kommst, einfach mit denen auf der Bühne stehst und einfach auch mal Künstler anders wahrnimmst. Ne? Ich sag dir ganz ehrlich, also aktuell noch nicht so bekannt, da kam so ein kleiner Kiffer auf die Bühne, so sehr unscheinbar, unter 20 Jahre, wollte sich einen Bart wachsen lassen, dann nimmt man auch Schnurrbart, aber sah jetzt auch eher weniger aus, als es sein sollte. Der setzte sich dann so an sein Keyboard, was meiner Meinung nach viel zu tief eingestellt war, also das, und an seinen kleinen Hocker und in einer sehr verkrümmten Haltung und dann fing der Marjan, heißt der Künstler, ne?
Okay.
Das ist, glaube ich, eine Mischung auf Englisch, Deutsch, so, also mega, so R&B, Hip-Hop-Style, so, weißt du?
Okay.
Und solche, er auch, jetzt ist er, glaube ich, ein bisschen bekannter, aber so, solche Leute berühren mich auch, ne? Also ich war mit 187, hatten wir gehabt im Club, auch einige Auseinandersetzungen, wo die noch nicht bekannt sind und das ist so auf abwechslungsreicher. Und dann in dem Moment bist du auch gar nicht mehr der Proletentische, du kommst nicht rein, Kaya Jana, also jeder kennt ihn, also ich weiß nicht, wie oft ich mit diesem dummen Spruch an der Tür, ey, Kaya Jana, wie lange macht er keine Comedy mehr? Also kann sein, dass er noch Comedy macht, aber ey, dieses mit Murat an der Tür, mit Zopf und kommst nicht rein, das ist doch ausgelutscht, das ist doch schon seit 10 Jahren nicht
mehr aktuell. Definitiv. Aber was ich halt auch finde, wenn man auch dein Instagram verfolgt, also du machst ja viel mehr Stories als wirkliche Bilder, was ich halt auch mag, weil die sind für 24 Stunden aktuell und dann passiert was Neues, merkt man halt bei dir tatsächlich, dass du halt das, was du machst, also wirklich auch Spaß machst. Also nicht jetzt, wie soll man das erklären? Also für dich gibt's diese Prestige-Sache nicht für die anderen. Weißt du, das ist wie bei mir auch. Ich rauche die Zigarre nicht für andere. Also ich laufe nicht auf der Straße mit einer Zigarre rum, dass die Leute sagen, oh, guck mal, der hat eine Zigarrenmaul, die hat jetzt 8 € gekostet oder mehr, sondern ich mache das für mich. Und
im Endeffekt, wenn ich das poste, sage ich so, ey, guck mal Leute, ich markiere auch immer die Orte, wo ich bin. Ne? Ich markiere den Künstler, ich markiere die Orte und ich zeige auch einfach, guck mal, hier bin ich gerade, hier ist es voll cool und hier ist ein Künstler, das ist gerade voll geil.
Ja, ein geiler Auszug, wie gesagt, aus seiner Arbeit, finde ich mega gut. Man kann halt bei deinem Account halt verfolgen, wie dein Tagesablauf ist und das macht halt Spaß, weil es unterhält. Und das finde ich zum Beispiel bei Instagram ganz wichtig. Hab das auch gleich, beim letzten Mal habe ich das, glaube ich, gesagt. Ich hasse so diese Mädels, die so 386 Bilder immer aus derselben Perspektive machen, immer mit denselben Klamotten, mit demselben Blick.
Hashtag 50% meiner Ex-Freundin.
Ja, und dann so, ey, neues Make-up. Und du guckst hin und du denkst, okay, ist doch das von gestern. So. Ja. Weißt du, oder diese
Wannabe-Inhalte halt
einfach. Ne? Ja, oder Wannabe-Influencer. Ich hab
aber bei vielen Leuten läuft es, ne? Viele Leute sind
ich glaube nicht mal, dass das läuft. Wenn ich jetzt zum Beispiel an den Olli Pocher denke, der aktuell irgendwie so eine Anne Wünsche von RTL 2 durch den Kakao zieht und sagt, guck mal, du kaufst hier deine Follower und danach kommt er irgendwie scheinheilig auf irgendwelche Kontoauszüge von Amazon und am Ende kommt aber raus, dass der Typ die Follower für die gekauft hat, um seinen Account zu pushen. Finde ich mittlerweile
das schon. Das ist auch irgendwo Marketing, ne?
Aber ja, aber du machst jemanden kaputt, um dich selber zu pushen und dann aber jemand, weißt du, die.
Das ist hier um Kapitalismus.
Ja, aber ganz ehrlich. Ja. Bei aller Liebe, das ist ein Mädel, die hat jetzt 1 oder 2 Kinder, die hat sie irgendwie bei Berlin Tag und Nacht angefangen irgendwie zu erreichen. Ja. Die kannst du, ich weiß nicht, was die sonst beruflich machen könnte. Mhm. Jetzt macht die irgendwie so ein bisschen und versucht zu kommen und hasselt. Und das, guck mal, wie du hast früher Zeitungen im Keller gestapelt, hast dein Ding gemacht. Die macht jetzt vielleicht irgendeine andere Sache, um irgendwie klarzukommen, um dann irgendwann vielleicht auch die Kurve zu kriegen. Und der macht die vorher kaputt, obwohl er eigentlich schon im Business steht. Ach, muss man das machen? War auch der Grund, warum ich ihnen entfolgt bin, weil das einfach für mich so ein Ding war, wo ich dachte, jetzt wird's eklig.
Aber man muss es lassen, so, das ist, du bist die seine Fanbase und die Leute, die erreichen will, die erreicht er weiterhin, so, weißt du? Ey, du, ey, im Internet, du kannst es nie einem Recht machen, ne?
Nein, es geht auch nicht um Recht machen. Es geht für mich einfach um Realness. Und wenn man sagt, man ist real und nimmt andere auseinander und faked die Sache.
Ja.
Ja. Es ist nicht unterhaltsam und ich möchte halt, dass meine Leute, die den Podcast hören, halt durch mich Leute kennenlernen, wo sie sagen, ey, ist voll unterhaltsam, den folge ich, ist interessant und vielleicht brauche ich irgendwann mal einen krassen Sicherheitstypen oder einen geilen Schneider oder.
Also erzeugst du aber auch gerade wieder einen Content, was du mir jetzt magst.
Ja, aber ein Real-It-Content, genau. Ja, ja. Und ich rede offen darüber, dass es halt ein gewisses, also das ist ja nur ein Vorstellen. Ich will ja nur meine Leute näher
bringen. Weißt du, was wirklich in der heutigen Zeit fehlt? Originale. Originale.
Ja,
kennst du Kalle Schwensen? Den kennt ihr. 90% der Menschen werden ihn nicht kennen. Kalle Schwensen, Urlegende aus Hamburg, habe ich schon kennengelernt.
Der, genau.
Negerkalle nennt man ihn.
Negerkalle, genau.
Oder nee, Negerkalle war ein anderer. Nee, Negerkalle.
Doch, Kalle Schwensen. Genau, Kalle weil der Schwensen. Dunkle Haut hatte damals und so Locken.
Ja, der
und
hat so
und
zwei, drei Nachbars ab. Das ist 70er, 80er, 90er
Jahre. Der sieht heute noch so aus, ne? Genau,
mit dieser Brille. Ich hab den kennengelernt. Du, der redet doch immer so. Und der, wenn du den kennenlernst, dann gibst du immer Händeschütteln. Das finde ich zum Beispiel wichtig. Händeschütteln. Gut, gut, Zeiten von Corona, lassen wir das Thema mal weg. Ja. Aber der schüttelt die Hand, der gibt dir einen Handdruck, den du nie in deinem Leben vergessen wirst. Ja, da weißt du Bescheid. Kalle Schwensen, das Arschloch, hat ihm die Hand so zerbrochen. Aber beim ersten Kontakt, wie deine Hand drückt, das wirst du nie in ihm vergessen. Und wie er redet, und das, was er sagt, ist Originalität. Wenn du heute die Menschen guckst, ob das jetzt die ganzen Rapper sind, ja, also, viele machen Musik, haben aber kein Talent. Vermarkten sich quasi eigentlich nur, quasi in dem Moment, wo sie entweder eine Welle mitschwimmen, was aber auch ihre
Empfänger okay, hat, ja, so, klar.
Weißt du? Aber es fehlt Leute, die einfach wirklich Originale sind. Ne?
Aber weißt du, was ich denke?
Also ganz kurz, ich habe hier noch, das habe ich jetzt, den Botucal Reserva Exclusiva.
Okay.
Herkunftsland kann ich das leider nicht annehmen.
Okay. Die Leute denken bestimmt, wir machen hier eine Flasche nach den anderen. Alle,
die dritte Flasche, Herr Lüth.
Die dritte Flasche, und wie viel sind da drinnen? 20 Milliliter? Irgendwie sowas?
0,7, Herr Lüth. Nein, Spaß
Nein,
natürlich.
Das ist wirklich wenig, ne?
Ist so eine Verkostung halt.
Genau, ist eine Verkostung. Wir haben da wirklich so eine Pfütze immer nur drin und kosten die. Auf jeden Fall macht das mega Spaß. Was ich sagen wollte ist, Salute natürlich, Salute, wollte ich sagen. Okay. Oh, der ist ein bisschen.
Der ist ein bisschen aus anderen Bändern vor, war?
So süß. Ja, der ist von beiden ein bisschen karamellig.
Ach, süß, karamellig.
Karamellig? Ja,
karamellig.
Ja, ich würde sagen, das war ein Eichenfass.
Wow, okay.
Ich bin echt nur mal so jetzt kurz. Okay. Ich habe keine Freizeit. Nein, aber was ich halt meine, ist, mich erinnert derzeit viel mit dem, also das Verhalten der Menschen an das Mittelalter. Wenn irgendein Dummer irgendwas sagt, denke ich nicht nach und werfe erstmal Tomaten. Egal in welchem Thema. Und ich vermisse das einfach, dass die Leute vielleicht ein bisschen nachdenken, dass die Leute vielleicht, wie früher, ja, so ein Harald Juhnke war zum Beispiel für mich ein Original, absolut mein Vorbild. Kurt Krömer finde ich absolut Hammer, geiler Typ.
Aber fast nicht massenfähig, ne? Das ist so.
Nein, natürlich nicht. Aber genau das brauchen wir. Wir brauchen halt nichts Massenfähiges. Bin ich der Meinung, wir brauchen halt für jeden genau den richtigen, aber real. Und nicht, oh, meine Freundin hat gesagt, der ist geil. Ich denke darüber nicht nach, ich klatsche einfach, ja? Das ist so schade.
Die Sache ist zum Beispiel, aber das ist auch wieder so, zurückkommen auf meinen Beruf. Guck mal, ich bin Berliner Schnauze, ich nusche mir einen Bart rein, ich hab nicht ist die beste Aussprache, ich fluche gerne. Es gibt halt Leute.
Jetzt verstehen mich die Leute. Danke, dass du das sagst, weil ganz viele sagen, du fluchst so viele, du quatscht wie ein Berliner.
Ja.
Und schön, dass du das sagst.
Das ist aber normal hier in Berlin, weißt du? Und jetzt muss ich aber echt dazu sagen, jetzt sitze ich hier mit meiner Zigarre und meinem Whisky und spiegel eine Facette. Entschuldigung, rum, ja. Das ist jetzt auch schon die dritte Flasche, Entschuldigung. Probeflasche. jetzt sage ich ehrlich, viele Leute lieben meine Originalität, aber auch ich muss, es ist eine Facette von mir halt, ne? Originalität,
ja.
Berliner Schnauze, aber auch ich ziehe mir mal mein Hemd an, mein Business-Look und dann gehe ich zu Auftraggebern. Ich habe zum Beispiel Aufträge im KDW und ich arbeite für namhafte Uhrenhersteller, die Milliarden im Jahr umsetzen und betreue deren Läden. Da kann ich jetzt hier nicht so hier, also ich hoffe auch, dass die, also die würden das wahrscheinlich sogar feiern.
Die verstehen das sogar. Die verstehen das sogar, weil die wissen, du kannst halt anders, ne?
Genau. Und das ist also das, worum es auch so einigermaßen mit mir läuft. Also ich sag ja, also um mal eins zu erklären, ich mache jetzt nicht nur Clubs, Bars, Künstlerbetreuung etc. Im Wesentlichen ist das sogar ein geringer Anteil an dem, was ich beruflich mache. Der größte Teil ist einfach von öffentlichen Nahverkehrsbetrieben oder Mitteln, wo ich Mitarbeiter Personal stelle, bis hin zum KDW, Uhrenboutiquen oder Mann, das ist keine Basis oder keine Ahnung, das ist einfach auch die Kiezstreife sein. Ne?
Wie viel Mitarbeiter hast du denn jetzt gerade?
Ich finde diese Frage.
Also so ungefähr, damit die Leute sehen. Weil du sagst immer, ich mache und die denken jetzt, der Tag hat 24 Stunden, das meine ich jetzt. Also du hast ja viele Mitarbeiter.
Diese Frage ist in der Sicherheitsbranche, diese Frage ist diese häufigst gestellteste Frage, die in der Sicherheitsbranche kommt. Wie viele Mitarbeiter hast du? Jetzt kann ich dazu sagen, welcher Mitarbeiter zählt, was zählt, was macht man daran aus? Also für mich macht das aus, so den Wert des Auftrages, ja, wie der Gesamtumfang ist und wie viel Geld du dafür kriegst. Ne? Also ich kann jetzt sagen, du, ich habe 50 Mitarbeiter, wir sind alle auf 450 Euro angestellt. Ja.
Gut,
es gibt halt auch Mitarbeiter, genau, die 220 Stunden machen. Deswegen dieser Wert an Mitarbeitern ist eigentlich nicht mehr so. Also ich kann schon sagen, ich liefere ein paar tausend Stunden im Monat ab.
Ja, mir geht's ja auch gar nicht darum, dass wir jetzt sagen, oh, der Typ hat hier 500 Mitarbeiter und ist jetzt ein krasser Unternehmer. Was ich meine, ist einfach, wenn du halt Aufträge hast, stellst du halt Leute. Das heißt nicht, dass du früh bei Aldi bist, abends im Club und morgen im KDW, weil du sagst ja mal, ich mache. Und dann denken die Leute vielleicht da draußen.
Also ich stelle Mitarbeiter, genau.
Also im Endeffekt, also da sind schon ein paar unterwegs für dich, die für dich dann arbeiten. Und
also bei ein paar tausend Stunden kommen da schon. Also es ist manchmal, ich gehe auch zum Fußball, ja, da machen wir verschiedene Bereiche, im Olympiastadion zum Beispiel.
Genau.
Ob das jetzt der gegnerische Gästeblock ist, wo wir ein bisschen handgreifiger werden müssen, oder ob es einfach nur mal Abtaster sind bei den Einlasskontrollen. Da kann das schon mal sein, das ist ja ein Tag. Und dann am Abend ist eine Kunstausstellung da, wo 8 Leute arbeiten. Und dann ist mal ein Clubbetrieb bei 4, 5 Locations.
Genau, so will ich das ja nur, dass die Leute halt wissen.
Das kann mal sein, dass einfach nur 5 Leute am Tag
genau arbeiten
oder 50.
Genau, und was ich halt weiß, dass du zum Beispiel ganz viele Sachen auch selber machst, klar. Mhm. Und unterschiedliche Sachen, die machen halt Spaß. Das ist wie mit mir mit dem Tätowieren. Natürlich tätowiere ich meinen Stiefel runter und mache die Projekte, die ich liebe.
Ja.
Aber ich habe auch ganz viele Projekte, wo ich vielleicht die Projekte an sich nicht so liebe und sage, ach man, die 750. Unendlichkeitsschleife.
Das erkläre ich immer meinen Mitarbeitern, die haben immer keinen Bock darauf. Also klar ist es viel cooler, im Club zu arbeiten und klar ist es viel cooler, für Universal Music zu arbeiten. Und klar ist es auch viel, viel cooler, irgendwo im Sommer bei irgendeiner Party zu arbeiten, tagsüber und noch nebenbei ein Bierchen zu trinken bei der Arbeit. Ist jetzt eigentlich nicht erlaubt, aber man wird trotzdem getan, halt, ne? Als da im KDW zu stehen. Also mit Anzug und dann Wiener 1 und ja, danke und schön, dass Sie da sind.
Genau.
Aber was ich allen Leuten sage, das eine macht ihr zum Spaß und der andere Auftrag finanziert euren Urlaub,
Miete.
Oder Miete und damit kommt ihr auf euer Brot. Ne?
Genau, das erkläre ich ja meinen Leuten auch immer. Ich habe ja auch immer unterschiedlich viele Leute hier. Mhm. Ich kann ja auch nicht sagen, ich sage auch immer, ich mache, aber es sind natürlich viele, viele andere, die auch im Hintergrund mir helfen und so weiter und so fort. Meine Frau, weiß der Teufel. Also da gibt es ja viele Leute, die dich unterstützen. Aber man redet halt von sich als Unternehmen, weil man selber stellt ja die Marke, das Unternehmen da.
Ja.
Und man ist dankbar für alle anderen, die da mitmachen. Und aber auch wir machen halt Sachen, die wir nicht so mögen.
Mhm.
Aber wir unterhalten uns halt lieber über die Sachen, die halt speziell sind.
Ja.
Ich sag meinen Leuten immer, es ist gut, wenn du dein Ego, das, was wir brauchen für uns selber, diese Kunstsache, jetzt wir als Tätowierer, auf 1, 2, 3 Mal im Monat reduzierst, vielleicht 4 Mal, so einmal die Woche was machen fürs Ego, aber 4, 5, 6 Mal die Woche zum Geld verdienen.
Also ich mache es nicht fürs Ego, sondern ich sehe in jeder Arbeit, die ich tue, einen Mehrwert. Also bei mir ist es sehr, sehr wichtig, in der Branche sich ein Netzwerk aufzubauen halt. Ne?
Ja.
Und seine Tentakel und seine Griffe überall in dieser gesamten Branche zu haben. Ne? Also das ist ein ganz starkes Thema, was wir mal ansprechen sollten, Corona.
Ja.
Ich sehe gerade was die Gastro-Event-Branche oder Sicherheitsbranche oder man lasst die Friseurbranche sein, einer der schlimmsten Wirtschaftsfälle, die wir je hatten. Halt, ne? Das zieht sich noch hin.
Ja.
Unser aktueller Aufgabenbereich ist auch anders. Ja? Unser aktueller Aufgabenbereich ist, es gibt keine Konzerte, es gibt keine Großveranstaltung, es gibt keinen Fußball, es gibt nichts gibt es gerade. Was diesen Bereich ist, wo die Leute immer sagen, da habe ich Bock drauf. Es gibt gerade Einzelhandelsschutz, es gibt gerade Objektschutz, es gibt gerade so alles.
Streifen,
ja, das gibt einfach so Sachen, also fällt ja zum Objektschutz hinzu.
Mhm.
Das sind so Sachen, die eigentlich kein Mensch machen will, aber aktuell hört sich jetzt hart an. Bei mir gibt es jetzt gerade, das aktuelle Firmenkredo ist, friss oder stirb.
Ja, ja,
du musst das machen, was gerade der Markt bietet.
Deswegen mache ich Podcast.
Ja.
Ich
warum
darf
der
gar
Kunde
nicht.
Da hinten in der Ecke, der wartet doch auf sein Tattoo, oder sehe ich gerade falsch?
Nein, siehst du falsch, da ist kein Kunde, vielleicht machst du noch eine Flasche auf.
Nee, das ist einfach gerade die Sache. Meine Mitarbeiter verstehen das auch alles. Also ich habe auch, bei mir ist auch so das Ding, ich habe viele Nachunternehmer, die für mich arbeiten. Einstellungskredo für meine Firma ist nicht wie in vielen anderen Firmen, dass der Mitarbeiter Puls hat und die Qualifikation, den Job zu machen, sondern einfach so, klar, bei mir ist auch Puls und Qualifikation gefragt, aber die müssen ins Team passen. Die müssen verstehen, was wir machen. Die müssen verstehen, wenn der eine Mitarbeiter sagt, ey, keine Ahnung, der Kindergarten ist jetzt gerade zu, ich weiß nicht, wo ich mein Kind bringen kann, gerade wegen Corona. Ich kann die Schicht nicht annehmen. Du hast kein Kind, kannst du bitte meine Schicht übernehmen? In jeder anderen Firma sagen, du, heute ist mein freier Tag, sieh zu, wie du klarkommst. Aber das gibt's halt in meiner Firma, meine Mitarbeiter sind so ein bisschen ein Team. Wir müssen uns lieben. So, weißt du, so, nein, wir müssen uns nicht,
also. Naja, ich verstehe schon, was so, du meinst.
Weißt, was
ich
meine,
wir müssen miteinander klarkommen, wir müssen uns helfen,
unterstützen.
Wir müssen
miteinander einstehen, ne?
Ja.
Wenn du ein Problem hast, stehe ich auch für dich da. Das lass jetzt an der Tür sein, wenn es ein Problem sind mit
irgendwelchen
Gästen. Wenn ich merke, ich komme mit dem Typ nicht klar, der denkt nicht, der macht nicht das, was ich denke, dann passt er nicht mehr in ein Team. Und dann sortiere ich die auch nicht schnell, weil ich bin da so politisch korrekt, so, dass ich die Leute so sich selber aussortieren lasse, halt, ne, so.
Mhm.
Das ist dann, lass sie am Anfang, Mann, wir haben, du weißt, wir sind Sicherheitsbranche, die haben alle ein Ego-Problem halt, ne. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe vor ein paar Jahren mal so eine Table Dance Bar /Puff gearbeitet, also jede Table Dance Bar hat ihr Zimmer hinten. Da war ich Wirtschafter halt, ne? Die Tür gemacht, den Eintritt kassiert und die Private und die Zimmer abgerechnet halt so. Das war der Aufgabenbereich des Sicherheitsmanns, war ein bisschen breiter aufgestellt.
Ja.
Ich sag dir ehrlich, nennen wir das Kind beim Namen, da haben einfach 10 Minuten am Tag gearbeitet, die war nicht so anstrengend wie 5 Türsteher. So, weißt du, jeder ist krasser, jeder macht das und so. Da musst du halt menschlich das handeln, ne? So irgendwie damit umgehen können.
Ja, ist halt jobmäßig, ich glaube, und das ist ja, was ich auch mit dem Podcast mache, wenn man so ein bisschen zuhört, ist es egal, welche Branche, also ob war jetzt letzte Woche der Schneider, davor die Woche der Gerichtsvollzieher, als nächstes habe ich einen DJ.
Ja, wo ich glaube, beim Gerichtsvollzieher läuft gerade sehr, sehr gut, ne? Hashtag Pleite und so.
Ja, ist gerade.
Na, ich will dein Geld.
Ja, aber das Ding ist, er hat auch seine Schwierigkeiten. Also das läuft für ihn, aber er muss ja trotzdem auch irgendwie Geld verdienen, wenn er nichts kriegt. Ne? Also das ist für alle, glaube ich, eine nicht so einfache Zeit. Aber was halt wichtig ist, was wir auch letzte Woche hatte, und das ist wirklich das Gute, das haben wir heute auch wieder, wenn du was machen willst, also egal, Tätowierer, ein super Zeugnis, nicht so ein super Zeugnis, was auch immer, halt an einem Traum fest und mache einfach. Und das wird schon, das ergibt sich, das läuft. Und das ist das, was die Leute halt verstehen müssen, auch draußen, die Leute, wenn sie zuhören, dass man einfach den Mut aufbringen soll. Und dass ein Team immer nur funktioniert, wie du warst in China, und in China ist das beste Beispiel, die funktionieren aus einem Grund. Und egal, was die Leute euch erzählen wollen, wie viele Jahre die hinterher sein sollen, die sind uns 150 Jahre voraus von allem, was die dort machen.
Nicht voraus, nicht in allem, was man... Also, du musst jede Kultur anders verstehen.
Was ich meine ist einfach, also die sind uns voraus einfach in dem Grund, dass die nicht gegeneinander arbeiten. Sie haben verstanden, dass jede Zahnrad in einem Unternehmen zusammen funktionieren muss.
Also, China funktioniert so. Es gibt ein großes Rad und alle kleinen Räder drehen sich drumherum.
Ja, aber es sind Zahnräder, meine ich ja.
Also, ihr habt zu funktionieren.
Ihr habt zu funktionieren und die machen es aber auch so. Ja, ja. Und hier ist aber jeder nicht gesellschaftskonform. Jeder sagt, und da zitiere ich mal meinen Freund Senai, den ich gerade so ein bisschen ab und zu feiere von seinen Sachen, die er jetzt so rauslässt. Nicht bei allen Sachen.
Ein alter Bekannter von mir, man hat sich ein bisschen auseinandergelebt, aber trotzdem schöne Grüße
an ihn. Genau, schöne Grüße an den lieben Senai. Was ich halt finde ist, wir können ja nicht gesellschaftskonform sein. Und da hat er ja recht. Wir sind ja alle das nicht.
Darf ich anstatt rum auch mal Wasser zwischendurch
trinken? Du darfst auch Wasser trinken.
Das ist von dem
ich trinke zwischendurch auch Wasser, wie du ja merkst.
Er lügt.
Er lügt nicht. Oder vielleicht doch, wir wissen es nicht. Und der Senna hat letztens gesagt, wir versuchen immer gegen diese Gesellschaft jetzt zu sein, ich will keine Maske tragen, aber sie wollen raus. Und wenn der Staat sagt, ihr dürft raus, aber tragt eine Maske, dann macht das doch einfach nicht nur für euch, sondern für die anderen, die vielleicht Angst haben, vielleicht krank sind, vielleicht eine Gefahr darin sehen, jetzt Corona zu kriegen. Ist doch egal, was ihr davon haltet. Wir haben uns als Gesellschaft mal darauf geeinigt, bei Rot bleiben wir stehen und bei Grün gehen wir über die Straße. Und genauso können wir uns doch darauf einigen, so wie es in anderen Ländern auch funktioniert, wenn der Staat sagt, ey, wenn er rausgeht, tragt er eine Maske, dann tragen wir das Scheißding, ob wir das gut oder schlecht finden. Machen wir einfach, wir können uns ja immer noch aufregen, aber zu denken, dass unsere Freiheit beschnitten wird wegen einer Maske, da gibt es andere Sachen.
Ja, im Endeffekt, das ist, was wir gerade machen, so mit der ganzen Corona-Geschichte, ist Brände löschen. Wir versuchen irgendwie mit einer ganz neuen Situation uns darauf einzustellen, irgendwie damit umzugehen. Ich habe jetzt auch, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe zum Beispiel 100% meiner Aufträge verloren. Ich hatte das fing bei mir als allererstes an. Zum Beispiel Anfang Februar, Mitte Februar. Ich stelle jedes Jahr für Ende Februar für die weltgrößte Smartphone-Messe Personal.
Ja.
Das war die erste Großveranstaltung im Februar, die abgesagt worden ist. Alle anderen sind erst einen Monat später betroffen worden. Ja. Das waren auch wieder tausend von Stunden, die mir einfach wegfallen.
Wann war das?
Ende Februar. Okay. Hier fing es erst an, so Mitte März, Anfang März.
Ja, ich weiß.
Ja, wenn überhaupt, so
weißt du. Ich war der Erste, der sein Tattoo-Studio zugemacht hat.
Ja, man muss aber auch sagen, bei Tattoo-Studio verstehst du das, wenn du tätowierst, greifst du in das Immunsystem.
Ja, und das begreifen aber meine Kollegen nicht. Die erzählen irgendeine Scheiße von irgendeinem Friseur darf aufmachen, wir nicht. Und wo ich denke, Alter, ey, ich schneide hier jemanden auf.
Ja, richtig, genau.
Was ist los mit euch? Und ich bin kein Chirurg. Und das ist nicht zwingend notwendig. Der braucht keine Herztransplantation. Der will nur ein Bild.
Ist immer ein Blickwinkel, so weißt du. Ja? Meine Mitarbeiter sind jetzt gerade ganz verstärkt im Einsatz, um die Einhaltung der Corona-Gesetze zu kontrollieren, ob es jetzt die Maskenpflicht im Einzelhandel ist oder Objekt- bzw. Kiezstreife, einfach
Versammlungsrecht,
Recht
und so weiter, genau.
Das ist aber dafür, ich darf es gar nicht aussprechen, ich bin da schon ziemlich dankbar für, quasi, dass wir da die Arbeit haben und die dann auch durchsetzen können. Ne? Und zurückzukommen auf das Ding, ja, wir brauchen irgendwo unsere sozialen Regeln, ne, wo wir uns anhalten können. Wir haben das Thema von gehabt, mit Pünktlichkeit auf Arbeit oder einfach mal das Wort einhalten, ne, was man sich so macht. Klar, ich bin jetzt auch nicht zu 100% dahinter, was die Regierung sagt. Da schütteln wir beide gerade den Kopf. Das ist, aber wir müssen uns damit arrangieren.
Es macht es auch nicht besser, wenn wir beide jetzt noch Leute aufhetzen. Weißt du, was ich meine? Das Ding ist doch, wenn die Regierung sagt...
Wir sitzen auch gerade mit einem Aluhut vom Mikrofon
und machen
Verschwörungstheorien.
Nein, aber wenn die Regierung sagt, so, wir haben das jetzt vor, dann können wir die Regierung ja nur an den Ergebnissen messen. Aber wenn wir immer gegen die Ergebnisse sind, wie zum Beispiel jetzt, um einfach weiter Namen zu nennen, nochmal kurz zu Senai zu kommen, der hat heute auch wieder einen Post losgelassen, den ich halt gut fand. Geht mal auf seine Seite, guckt euch das einfach an. Es gibt aber auch andere Beispiele. Es gibt so zum Beispiel unseren Freund, sag ich jetzt nicht, es gibt zum Beispiel einen Rocksänger, der früher mal in einer Fernseh-, was auch immer, Sendung so seinen Erfolg gefeiert hat. Name, geben wir denen jetzt keinen Spielraum.
Ich leite jetzt mal die Fährte verkehrt, RTL2-Niveau.
Genau, der sich jetzt hier gerade aufregt und gegen den Staat wettert, bei jeder Chance gegen den Staat wettert und irgendwie aber auch mit dem Arsch nicht an der Wand kommt aus irgendeinem Grund. Der regt sich nur auf über dieses Thema und lässt sich aus und das Thema wird aufgemacht, dem wird eine Bühne gegeben und ich denke mir, wisst ihr, macht das einfach und in 2 Wochen gucken wir uns an, was gemacht wurde. Mhm. Und dann können wir doch daraus resultiert irgendwas.
Aber weißt du was, das Problem ist, es ist wie mit Einschwärzen. Ne? Also wenn du auf Instagram, so deine Leute hast, die das so feiern, ja Mann, ich gebe dir genau recht, da kann ich jetzt auch erzählen, so, ich feiere Corona, gibt es genauso Leute, die sagen so,
ja, ja,
Corona
klar,
ist geil. So, ey, ich feiere die Gesetze, gibt es auch Leute. Es ist so, zu wen spricht der halt? Ne? Der hat halt seine Zielgruppe und...
Aber ich finde das Hetzen halt blöd, weißt du? Also ja. Ich habe ja auch meine Meinung, aber ich halte dann meine Fresse. Ich beobachte die Sache, ich bilde mir meine Meinung und im richtigen Moment werde ich auch aktiv, also die Petition für Farben zum Beispiel habe ich total unterstützt. Ich unterstütze auch die Meinung, dass wir wieder arbeiten sollen als Tätowierer. Aber ich sehe halt diesen Spruch, also für mich ist immer die Aussage das Ding. Mhm. Natürlich will ich als Tätowierer arbeiten und ich bin ein Tätowierer, der am Tag einen Tattoo-Kunden hat. Dementsprechend ist das Risiko der Ansteckung genau, erstmal hier gering.
Da muss jetzt zum Beispiel die Tattoo-Branche und der Staat zusammenarbeiten und zum Beispiel sagen so, okay, wenn wir jetzt einen Kunden haben, der unbedingt tätowieren, also man muss klar darauf hinweisen, genau. Mehr als vorher, ey, wie greifen dein Immunsystem ein? Dein Körper...
Das macht die Szene, das ist ja das Ding. Also aber die Szene ist, arbeitet daran...
Zum Beispiel sagen, wenn du jetzt ein Tattoo haben willst, dann musst du zwangsverordnet 5 Tage zu Hause bleiben, jetzt als Beispiel.
So als Beispiel, genau. Ja. Aber die Szene macht das und die stellen sich auch so auf und so Kollegen wie René Engelhardt und so weiter dürfen ja, jetzt... Genau, und wir...
Nicht nur, weil der René heißt.
Renny heißt aber nicht Renny.
Heißt nicht Renny?
Nee, der heißt Renny.
So wie David Stedham.
David Stedham, ja.
Ist so ein Ding, so, weißt du?
Alter, ja. Nein, aber was ich meine, ist halt, die richtigen Künstler, die machen das schon so. Aber die Aussage einfach zu sagen, warum dürfen Friseure aufmachen und wir nicht, die kotzt mich an. Warum denn nicht? Also wenn du ein wirklicher Tätowierer bist, weißt du doch, warum nicht. Friseur muss doch. Ich meine, uns beide betrifft es jetzt nicht bei dem Friseur. Aber wenn ich jetzt hier sehe,
ich habe einen Bart, ich lasse regelmäßig meinen Bart.
Nein, was ich meine ist einfach, wir können uns selbst die Haare waschen, aber es gibt Rentner, die haben noch keine Pflegestufe, die können sich aber selbst nicht mehr die Haare waschen und würden sich vielleicht verletzen und für die ist es vielleicht sinnvoll, zu einem Friseur zu gehen, um wenigstens diese Pflege zu kriegen. Und für die ist ein Friseursystem relevant. Für uns beide jetzt vielleicht nicht so, aber für diese Leute schon. Bei einem Tattoo sind das keine Rentner, die das machen, weil drauf steht, bitte nicht wieder beatmen auf der Brust oder so, wisst ihr? Es ist nicht.
Tattoo des Jahres 2020.
Ja.
Nach Corona.
Nee, aber weißt du, was ich meine? Es ist einfach nicht systemrelevant. Es ist einfach so, wie alles andere, wie in den Club gehen, Hobby.
Nein, also da geht meine Meinung ganz anders hin. Systemrelevant. Schön. Was ist das systemrelevant? Wenn die meisten Leute stellen sich ja jetzt vor, ich gehe in den Club, um einfach einen Alkoholexzess zu erleben. Jetzt darfst du es nicht vergessen. Systemrelevant ist es in diesem Sinne, weil erstmal A, die Kunst untergeht, ob es jetzt ein DJ ist oder ob ich betreue auch Locations, wo einfach, es gibt eine Location in Kreuzberg, die Auster, unter der Markthalle 9, die gibt halt, da passen 150 Leute rein und die gibt einfach Bands, die einfach mal vor einer kleinen Bühne stehen wollen oder auf einer Bühne stehen wollen vor einem kleinen Publikum, einfach die Möglichkeit, ihre ersten Erfahrungen vor Gästen zu spielen. Und das ist jetzt komplett gestrichen. Und klar, wie geht man jetzt auch rein? Gibt's Locations nach Quadratmeter? Also Mann, das KDW hat jetzt wieder aufgemacht. KDW hat 60.000.
Ja, ich weiß, es ist schwierig. Es
80.000, 60.000 Quadratmeter, irgendwie sowas. Also ja. Durch eine größere Fläche. Das ist so, die Kunst stirbt aus. Und jetzt ist nur noch eins dazu sagen. Wie viele Jobs hängen da dran? Ne?
Also du hast ja recht. Also ja. Ich bin ja auch bei dir, dass das Kunstsystem relevant ist. Es geht ja jetzt hier für mich erstmal darum, ja, mach nochmal einmal voll.
Ich hatte gerade einen leichten Fingerzeig auf die nächste Probe. Man muss natürlich auch sagen, das sind kleine Flaschen. Also ich mache
er merkt, dass wir wieder flüssiger reden, deswegen will er wieder so ein bisschen uns bremsen.
Ich bin drin, sag ich.
Aber was ich meine mit systemrelevant ist, ich rede jetzt nicht von großartigen Künstlern. Wir haben ja auch in der Tattoo-Branche leider auch Tätowierer, weißt du, die den ganzen Tag nur Jeremy Pascal auf dem Unterarm schreiben. Und die zählen da halt mit rein. Und ich finde einfach, bei der Diskussion um Systemrelevanz sehe ich einfach erstmal diese wichtigen Jobs. Und da hast du recht mit Künstlern, die Musik machen, die Comedy-Plattform oder was wir halt mögen, so geile Bars, wo man sitzt und Freunde trifft.
Vielleicht setzt man so zu hoch an. Was ist denn mit diesen Menschen? 90%, was würde ich erstmal behaupten, die Leute, die an einer Bar arbeiten, das sind so Leute, die studieren oder die haben einen Hauptjob und die brauchen halt nochmal. Wer kommt denn in Berlin mit seinem Hauptjob klar?
Also ja, ja, klar.
In Berlin hast du 1,5, 2 netto raus, na klar, wenn die Miete einfach mal Mitte Prenzlauer Berg 800 Euro kostet.
Wenn du Glück hast, in einer kleinen Wohnung.
Ja, oder du hast ja 3 Kinder und also ich würde gerne mein Kind, wenn ich Kinder habe, ich habe keine Kinder noch an dieser Stelle, würde ich gerne mal ermöglichen, eine Privatschule zu besuchen, einfach damit es später besser es hat, so weißt du.
Genau.
Muss ja nicht so nicht wie ich haben, nur 6er Durchschnitt, so weißt du. Und das sind halt so Sachen, die fehlen. Es fehlt den Leuten einfach Kohle, so, weißt du? Also ich meine, da kann man sagen, oh mein Gott, du hast jetzt nicht an die alten Leute gedacht und so und 1, 2, 3, so, weißt du?
Nee, also ich bin auch bei dir, dass das alles wieder anfangen muss, ne? Aber ja, du musst das halt auch langsam anfangen, weil das Problem ist halt, genau, wenn du dann von heute auf morgen wieder Alarm machst, ja, dann bringt's halt nichts. Und ich bin auch dafür, dass man alle unterstützt und ich will natürlich auch wieder auf Konzerte gehen und ich will natürlich auch Sachen erleben. Aber guck mal, zum einen werden die Leute erfinderisch. Guck dir Sido an, der dann oft plötzlich einfach sagt, ey, cool, Autokino, Alarm. Ja,
SSIO macht das auch. SSIO feiere ich übrigens sehr hart.
Ne? Und ich finde einfach, man muss aber immer das Verhältnis sehen. Also, weißt du, wie ich meine? Also nicht nur einfach brüllen, sondern es muss auch was Sinnvolles bei rüberkommen.
Genau, also KDW macht jetzt zum Beispiel wieder auf und dann musst du zum Beispiel, also es gibt an allen Eingängen erstmal so eine Desinfektionsdusche für die, also wollen sie machen. Das macht am Montag offiziell erst wieder auf. Aktuell sind im KDW nur die Lebensmittelabteilungen geöffnet. Also Mundschutzpflicht halte ich für richtig, muss auch eingehalten werden. Desinfektion, Reinigung, Sauberkeit, ey, immer ein Fan von gewesen. Das ist immer toll, wenn Menschen nicht stinken, weißt du?
Ja, hätte man noch schon vorher. Ja. Ne? Also wir als Tätowierer, du weißt, hier ist an jeder Ecke ist so ein Desinfektionsding und ich bin Freak, was das betrifft. Klar, aber ich finde die Leute, Salute.
Salute.
Was ist denn das jetzt eigentlich? Du hast noch ja nicht gesagt, was das ist. Wir trinken jetzt einfach irgendwas.
Diesen Rum ist von der Firma Atlantico, Gran Reserva. Notes of Citrus and Vanilla. Also soll ein bisschen nach Zitrone
und Vanille. Ja, ich rieche schon Vanille, wollte ich nämlich gerade sagen.
Riecht Vanille.
Riecht Vanille, ist ein bisschen Eichenfass, finde ich. Riech mal ein bisschen.
Ist ich so ein
bisschen,
Glas gerade, aber ist okay.
Ein bisschen süßes Glas, super.
Ich bin froh, dass ich
kein René kann Glas riechen. Im November übrigens, Wetten, das macht wieder auf. Ich weiß jetzt, ich wollte mich die ganze Zeit anmelden. Nicht selber mit irgendwas, sondern jemanden anmelden, wo ich als Management auftrete. Und ich weiß, René riecht Glas.
Riecht Glas, weißt du, ich habe ein Talent, ich kann dumme Menschen riechen.
Ja. Ich kann die sehen.
Ich sehe dumme Menschen. Mhm. Ja, leckere Rum. Also trotzdem hat der Dom Papa...
Der war bis jetzt der Beste.
Ja.
Und wir werden dafür nicht bezahlt. Die sind tatsächlich selbst gekauft. Oder ich habe die halt
nicht bekommen. Bezahlte Werbung.
Nicht bezahlte Werbung, ja, muss man auch mal sagen. Wir machen das einfach aus Überzeugung. Vielleicht auch, weil ein paar Leute manchmal fragen, so, was trinkst du denn oder was magst du denn? Und ach, gibt es da Unterschiede?
Sternburger.
Schreibt einfach mit. Ich kann die ja später auch auflisten. Nein, also ich bin bei dir, also Mundschutz auf jeden Fall, Hygiene sowieso grundsätzlich und es ist schön, dass sich die Deutschen endlich damit befassen. Ja.
Also ich find's gut, also klar, also einfach sagen, geht nicht. Also mein bester Freund lebt in Kolumbien. Da ist die Situation, also seid froh, dass wir in Deutschland leben. Also in Deutschland ist das so, ey, es gab massive finanzielle Hilfen vom Staat.
Ohne Fragen zu stellen auch, ja?
Ja, also es kommt auf jeden Fall noch ein Ding im Nachhinein.
Aber es war erstmal, ey, wir helfen euch. Und nicht wie bei anderen, erklärt erstmal.
Ich erkläre gerade die Situation, momentane Situation in Kolumbien. In Kolumbien ist das so, Kolumbien ist ein wunderschönes Land und wir stellen uns jetzt es gibt Drogen da, aber in erster Linie ist es ein wunderschönes Land und das ist auch kein dritte Weltland, das ist ein wunderschönes Land. Aber auch da gibt es Armut, wie auch in Deutschland gibt es Armut, aber die Armut sieht anders aus. Das ist
eine andere Armut, ja.
So, und in Deutschland, ihr habt finanziell Hilfen. Wir haben einen Staat, der sagt, ey, Mundschutz, wir machen Lockerungen, wir sitzen uns zusammen, es gibt extra Tagungen im Bundestag, die Politik bewegt sich, macht, ey, in Kolumbien ist es einfach so, es gibt Armutsviertel oder es gibt Regionen im Land, in Deutschland gibt es keine Region, die nicht per Autobahn erreichbar ist. In Kolumbien gibt es diese Autobahn nicht, in Kolumbien ist diese Infrastruktur nicht. Und da gibt es halt einfach Menschen, die gerade verhungern. Ja, ja. Die dürfen nicht, in Kolumbien ist absolute Ausgangssperre. In Kolumbien darfst du einfach nicht vor die Tür. Du darfst dich nicht bewegen. Ja, du hast Hausarrest, zwangsverordnet Hausarrest. Die können auch alle froh sein, dass sie noch arbeiten dürfen. In Kolumbien darf keiner arbeiten gehen. Klar, es gibt so natürlich Ausnahmen wie Supermarkt, aber du darfst nur den Supermarkt in 200 Metern vor deiner Haustür besuchen. Wenn du nicht erwischt wirst, 500 € oder $500 Strafe. $500 so Durchschnittseinkommen in Kolumbien liegt bei 300 bis 400 US-Dollar. So, wenn du dann $500 Strafe bekommst, ich glaube mir, was ist denn hier in Deutschland los, wenn die Leute einfach mal 5.000 € Strafe
bekommen? Und was die Leute dann nicht sehen noch dabei ist, dass dann in Kolumbien natürlich die Mafia hilft. Die hilft dann den Bürgern oder auch in Italien jetzt?
Hast du das selber? Das ist das ist nicht so wie Deutschen.
Nein, ich meine nicht, dass die jetzt richtig Geld kriegen, aber die Mafia setzt sich ein und dann sagt sich der Bürger, oh, guck mal, die Mafia ist ja besser als der Staat und schon hast du dann später
auch. Also das ist ja Spekulation mit der Mafia, aber ich würde eher sagen, also was ich weiß, das Volk ist viel menschlicher zueinander. Ne? Also die gehen, die sehen dann halt zu, dass es Nahrungsmitteltransporte in die entsprechenden Regionen gibt, wo die Slums sind, die Ärmsten der Ärmsten, die meine, auch in Deutschland gibt es Tagelöhner, ne? Und das müsst ihr aber halt in diesen Ländern halt noch ganz, 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 ganz anders vorstellen. Ja, ja. Und seid froh, dass ihr in Deutschland lebt. Ne? Also Deutschen sind sowieso verwöhnt. Ne? Also, ihr Reichtum wird ihnen gerade genommen. Ich kenne so viele Leute, so viele Läden und so viele Leute, die aufschreiben, wo ich denke, du Wichser, machst einfach Millionen von Umsätzen im Jahr. Na klar, fehlt dir auch Geld. Natürlich musst du deine Mitarbeiter bezahlen. Und natürlich hast du auch Kredite und Zahlungsziele, die du zu erfüllen hast.
Vor allen Dingen, wir mussten dafür wenig tun. Wir dürfen auch nochmal nicht vergessen, so blöd wie das klingt, wir sind Deutsche, wir sind deutsch geboren. Mhm. Und haben dafür nicht viel getan. Dann können wir zur Schule gehen ohne, oder wir haben sogar eine Schulpflicht. Mhm. Es gibt Länder, da dürfen die nicht mal zur Schule gehen, weil sie nicht mal das Geld dafür haben. Also uns geht's mega gut. Und das Heulen ist schon fast peinlich, finde ich.
Ja, ich verzweifelt natürlich. Ne? Also es gibt halt solche und solche. Ne? Ich kenne halt Leute, die verdienen sich dumm und dämlich, haben aber 2 Millionen Euro Krediten am Laufen. Ne?
Weißt du, ich hab mich aber letzte Woche mit jemandem unterhalten aus der Familie, also so ein Familienfreund, mhm. der hat den Zweiten Weltkrieg miterlebt als Kind. Ja. Und er sagt, wisst ihr, also damals sind uns Bomben aufs Dach gefallen, weil der Österreicher durchgedreht bin. Ich bin Kind, ich bin darin geboren, ich habe den nicht gewählt. So. Mhm. Wir hatten gar nichts. Und heute müssen wir nur auf der Couch sitzen und abwarten.
Ist ja so.
Und wir machen daraus ein Riesenproblem. Und das ist einfach schade.
Ja, das ist halt so Komfortzone. Ne?
Also man kann das verstehen, aber man kann das halt auch, also das ist ja das, was ich sage, man kann das verstehen und natürlich jeden nach seiner Fasson. Aber gucken wir einfach mal auf Österreich, denen geht's beschissener als uns. So, den Läden dort, die haben nicht so viel Hilfen und so schnell Hilfe bekommen wie wir. Mhm. Den Deutschen ging schon richtig gut. Und Sennei, und das ist das, was ich vorhin sagen wollte, hat gesagt, wenn wir alle immer sagen wollen, wir sind stolz auf unser Land, ist es genau jetzt die Möglichkeit, wo wir das sagen können. Mhm. Weil genau jetzt hat der Staat sofort reagiert. Es konnte uns geholfen werden. Und viele Länder in der Welt gucken neidisch auf uns, dass wir nicht dieses Problem haben, was die Länder hatten. Und da kann man doch stolz sein, dass es aus irgendeinem Grund doch ganz gut funktioniert hat mit diesen Soforthilfen oder verboten und nicht verboten, rausgehen oder nicht rausgehen. Und dann sollte man doch einfach nur sagen, danke, hoffentlich geht's weiter so.
Naja, also im Endeffekt, nein, seid dankbar, klar, aber trotzdem hilft den Staat und eure Kritik für Lösungsvorschläge. Also ich kenne das aus meiner Arbeit, nur mit Kritik kannst du Verbesserungen erreichen.
Ja, Kritik, aber nicht dummes Meckern. Kritik bedeutet, ich setze mich damit auseinander, ich gucke mir das an und ich habe einen Lösungsvorschlag. Safe
wird jetzt der eine oder andere jetzt vor deinem Podcast sitzen, mal quatschen die beiden Idioten von der Scheiße. Das ist doch, ich habe da statistisch einen Wert vom Robert-Koch-Institut und das ist doch alles, das können wir doch alles so nicht machen. Und ey, natürlich gibt es noch ein Pro und Contra, ne? Aber
es geht ja auch nicht um meine
Meinung. Der Austausch ist wichtig, ne? Der Austausch in der Öffentlichkeit, genau. Du hast mit dem Podcast oder Channel ganz stark bei Facebook oder Insta.
Ich weiß Insta nicht. Ist ja gerade sehr ja, cool.
Ich
muss
gestehen, ich folge ihnen nicht mehr, aber.
ist ja nicht schlimm.
Ja, so also im Endeffekt.
Aber das Ding ist ja, es geht ja auch nicht darum, dass wir Meinungsmache betreiben. Es geht ja einfach nur darum, dass man einfach mal eine gewisse Dankbarkeit zeigt. Natürlich sind wir auch systemkritisch und wir sind bestimmt keine Leute, die sich anpassen. Wir beide nicht. Wir beide haben unser Für und Wider. Wir haben sowohl im Freundesbekanntenkreis Polizisten und haben trotzdem unsere Meinung zu einigen Sachen. Aber
haben wir das, ja.
Haben wir auf jeden Fall. Aber wir machen das konstruktiver. Also wir machen das nicht nur einfach dumm mit Brüllen und Tomaten werfen, sondern wir setzen uns damit auseinander und wir sind lösungsorientiert und das ist das Ding. Und das sollten die Leute einfach mal versuchen, in ihr Leben zu implizieren.
Zum Thema Kolumbien. Kolumbien hat 60 Millionen Einwohner, also nicht gerade viel weniger als Deutschland. Hat, glaube ich, wenn ich alles verstehe, 5.000 Infizierte und nur ein paar hundert Tote. Also die greifen da viel rigoroser durch als in Deutschland. Und ja, im Endeffekt so. Jeder startet das an. Erstmal, das kennt ihr doch selber. Morgen fängst du einen neuen Job an und weißt nicht, wie du da erstmal reinkommst. Du hast schon Probleme zu sagen, hallo, ich bin der XY und was muss ich da machen? Mit wem muss ich mich auseinandersetzen und habe schon Probleme, jemanden anzusprechen? Uff, was ist denn da los? Der Zigarrenfeinschmecker steckt dann kotz gerade an seiner Zigarre ein bisschen ab.
Salute.
Salute.
Ja. Ich habe euch ja versprochen, dass wir auf jeden Fall immer einen Podcast machen, wo wir auch unterschiedliche Meinungen haben oder halt euch ein bisschen was näher bringen, was so bei uns geht. Wir sind jetzt bei 1,5 Stunden. Das ging mega schnell. Ich glaube, wir müssen auch irgendwann noch mal einen Podcast machen, weil wir haben noch nicht alles besprochen, was ich mir aufgeschrieben habe. Aber ich wollte den René halt nicht unterbrechen, weil es wirklich Spaß gemacht hat. Ich danke dir erstmal an dieser Stelle. Es hat wirklich mega Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, auch wenn es heute mal wirklich lange ist. Und das wird grandios. Ich bin gespannt, wie viel sich wirklich die 1,5 Stunden reinziehen. Mein längster Podcast. Von mir aus, wie gesagt, länger beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wundervollen 1. Mai. Ihr hört das ja erst am Montag. Das heißt, ich hoffe, ihr hattet einen schönen 1. Mai. Wir haben noch eine Flasche rum. Die klären wir jetzt alleine.
Nummer zur Info, das ist die Flasche Smith & Cross aus London. Traditional.
So.
Okay, ich würde sagen, wir machen damit
jetzt machen damit jetzt Schluss. Ich danke dir auf jeden Fall für dein hier Erscheinen, René. Mhm. Ich freue mich bei euch darauf, dass ihr beim nächsten Mal wieder zuhört. Und kommt gut durch die Woche. Macht's gut, Nachbarn. Bye.